Ja, wir werden uns heute hineinstürzen, ein bisschen in das Doppelgänger-Thema und Hüter der Schwelle und diese Sachen, weil wir ja davon ausgegangen sind, diese ganze Paradieseserzählung und was damit zusammenhängt, sind gewisse Imaginationen auch, die man erleben kann auf einer bestimmten Ebene des geistigen Schulungsweges. Und zwar so ein bisschen als Vorausschau schon gesagt, was passiert denn? Also es passiert beim Schulungsweg oder wenn man überhaupt geistige Einblicke bekommt, zunächst einmal das, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man normalerweise unbewusst wird, das heißt im Schlaf, dass da das Bewusstsein erhalten bleibt. Und was passiert im Schlaf? Im Schlaf passiert, dass sich Astralleib und ich zumindest aus dem oberen Teil des belebten Körpers heraushebt. Und gerade dadurch verschwindet für uns das Bewusstsein normalerweise, weil wir eben das physische Werkzeug brauchen, heute noch dazu. Und geistiger Schulungsweg bedeutet dann, das Bewusstsein aufrecht zu erhalten, auch wenn dieses Werkzeug wegfällt. Und da muss man also an einer sehr starken Verdichtung dann arbeiten, weil natürlich der Astralleib, wenn er herausgeht, weitet sich sehr stark aus, nicht so weit wie nach dem Tode oder so, also dass er wirklich ganz bis in die Sternenwelt übergeht, aber er weitet sich sozusagen aus an sich ist der Astralleib, also sagen wir mal so, die oberste Schicht ist also ganz wesentlich fürs Bewusstsein, die tieferen Schichten ohnehin nicht. Also es gibt so eine Übergangsschicht, eben gerade was das eigentlich Seelische ist, wo das Ich und der Astralleib eben zusammenwirken. Und weil nur das Ich allein, wenn kein Seelisches rundherum wäre, hätte auch noch kein Bewusstsein. Daher zum Beispiel die Elohim, dass sie bewusst werden, brauchen sie die ganze Seelenwelt. Das ist halt ihre Methode, um das Bewusstsein zu haben. Das ist halt sozusagen, wenn man so will, die ganze Schöpfung ist zunächst laut Genesis 1 ein riesiger Astralleib, ein gemeinsamer Astralleib dieser sieben Elohim, oder es wird zu einem gemeinsamen gebildet langsam. Und ihr Bewusstsein erwacht, indem sie also die Taten ihres Ich spiegeln in dem Astralischen. Also das heißt, dadurch erleben sie es als seelisches Bild. So ist es ja endlich bei uns im Kleinen halt auch. Das Ich ist ja das, was das Seelische betrachtet in gewisser Weise. Wir erleben, das sind Gedanken, das sind Gefühle. Und das Ich kann sich ihnen aber trotzdem bis zu einem gewissen Grad beobachtend gegenüberstellen, also trennen davon. Das liegt daran, weil wir eben die Wirkung des Ich im Astralischen sehen, also in unserem eigenen Astralleib zunächst einmal. Also wir fassen einen Gedanken zum Beispiel und indem wir den Gedanken bilden, geht es ja sogar sehr weit ins Leibliche hinein, weil er dann die Ätherkräfte ergreift. Weil man kann sagen, Gedankenwelt, die große Gedankenwelt, das ist das Ätherische in der Welt draußen. Also das, was letztlich das Lebendige bildet, letztlich alles bildet. Weil auch das Tote ist aus dem Lebendigen entstanden. Und so das erste Erleben der Ätherwelt überhaupt ist auch gedankenartiges Erleben. Also das ist sozusagen nur dahinter stecken, aber natürlich jetzt Wesenheiten, die diese Weltgedanken bilden oder im Kleinen eben wir als Menschen. Das heißt, wir bilden sie dem Ätherleib ein, da wissen wir aber noch nichts davon. Jetzt stoßt das Ganze ans physische Gehirn an und dadurch wird es, wenn man es jetzt bildlich ausdrücken will, zurückreflektiert ins Seelische. Das heißt, in jenen Teil des Astralleibes, den wir als das Seelische bezeichnen, also wo das Ich bereits gearbeitet hat daran irgendwo. Und dort wird es uns bewusst, das Ich schaut also das, was es ausgelöst hat, was übers Ätherische, übers Physische geht und jetzt in den Astralleib gespiegelt wird. Also es ist kompliziert eigentlich. Mhm. Das ist also der Bewusstseinsprozess, zumindest so, wie wir ihn im Alltagsbewusstsein jetzt im wachen Zustand auf Erden haben.
Im Seelischen sind das eigentlich, also überlege ich mir jetzt gerade, oder Das sind ja Bilder hier.
Ja, ja, das sind Bilder, ja, genau. Die Bilder kommen davon her, nämlich wirklich vom Bilderkräfteleib, vom Ätherleib. Also das heißt, dass es als Bilder erlebt wird, als
erlebt werden kann,
sagen wir es einmal so, weil unser heutiges sehr abstraktes Denken zerstört ja dann eigentlich schon die Bilder ganz. Also das liegt dann daran, nämlich weil diese Bilder, wenn sie im Ätherleib erlebt würden, unmittelbar, dann hätten wir Imaginationen. Dann wären es wirkliche Imaginationen. Und das erleben wir aber nicht, sondern wir brauchen noch dazu das physische Gehirn, das macht das Ganze ziemlich tot. Also das Bild wird erstens viel, viel blasser und teilweise zerstört sogar durch diese Wechselwirkung mit dem physischen Leib.
Kann man diese Imagination und das seelische Bild so vergleichen, etwa wie ein Film und dann ein Foto?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad wie ein verblasstes Foto sogar, würde ich sagen. Also wie ein Foto, das alt und schon nur mehr undeutlich ist. Weil es ist von der ganzen Intensität also auch gering. Es ist erstens sehr stark, das ist das eine, und es ist viel, viel weniger intensiv. Mhm. Und
da kommt ja bei der Imagination von Capesius, kommt ja das vor, wie man in einem Bild aus alten Zeiten Gedächtnisquellen sich drinnen fühlt.
Ja.
Also sowas haben wir ungefähr. Hm? Richtig. Also nicht einmal das Bild selber.
Nicht einmal. Ja, ja.
Was herausrinnt sozusagen.
Sowas herausrinnt, ja, ja. Was herausrinnt. Ich meine, es ist also das mit den Erinnerungsbildern ist sehr, sehr gut vergleichbar. Weil die Erinnerung, das haben wir das letzte Mal ein bisschen besprochen, passiert ja so, dass der eigentliche Träger des Gedächtnisses, also das heißt des Gedachten, das heißt noch konkreter gesprochen dessen, was ätherisch sich abgespielt hat, also was der Ätherleib irgendwo aufgenommen hat, und er nimmt alles auf, was wir durch die Sinne zum Beispiel aufnehmen, aber auch alles, was wir uns an Gedanken bilden, formt in dem Ätherleib, also das nimmt er alles auf und bewahrt es eigentlich. Nur, wir können im Alltagsbewusstsein gar nicht unmittelbar im Ätherleib so direkt lesen, sondern damit das funktioniert, geht es jetzt noch weiter, der Ätherleib macht so eine Art Merkzeichen bis ins Physische hinein. Und zwar aber am wenigsten im Gehirn, das ist das Interessante, sondern vielmehr in den inneren Organen. Und zwar sehr unterschiedlich, zum Beispiel sehr abstrakte Gedanken an der Lungenoberfläche, an der Oberfläche der Organe. Man könnte sagen, so wie man im Gesicht Falten kriegen, Runzeln kriegen, so kriegen eigentlich die Organe auch Falten und Linien. Und das sind sozusagen die physischen Gedächtnisspuren, wenn man so will.
Und erinnert mich an die Restimulation, also wenn man übers Ohr zum Beispiel wieder Geräusch
hat, ja,
kannst du dann durchaus Empfindungen wieder wecken.
Ja.
Unangenehme zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, ja. Bei Geruch ist das ganz stark. Also Geruchseindrücke, die wir oft unbewusst aufgenommen haben, und wenn man einen ähnlichen Geruch wieder vielleicht gar nicht bewusst ihn spürt, weil Gerüche nimmt man oft nicht so bewusst wahr, beziehungsweise verschwinden sehr schnell wieder, nicht wahr? Weil der Geruchssinn schaltet ja eigentlich nach kurzer Zeit ab, also selbst wenn es sehr intensiv da ist, der Geruch, nach ein paar Minuten riecht man nicht mehr davon, also was in der Natur sehr sinnvoll ist, also weil man dann wieder offen ist für neue Gerüche, sonst würde der starke Geruch alles überdecken, also das wird ausgeblendet. Aber jetzt passiert also Folgendes, wenn wir uns erinnern, wird der Ätherleib eigentlich angeregt dazu, jetzt diese Kerbe in den Organen, wenn man so will, zu heilen. Also das heißt, er löscht die Marke aus.
Bei der Erinnerung.
Wenn wir es also erinnern, wirklich in dem Sinn, dass wir es jetzt ins Bewusstsein rufen, also weil das ist der eigentliche
Aber
Sinn.
Dann gleich wieder eine Marke machen,
genau.
Vergisst man sie.
Genau. Und das ist aber auch bis zu einem gewissen Grad die Problematik. Das ist zum Beispiel das, was wenn man als Schauspieler, wenn wir das Beispiel ja öfters haben, einen Text kurz vorher abruft und vor allem einen Text, der schon tief sitzt wirklich, weil das hat, geht stufenweise auch bis, und zwar dauert das in etwa 3 Tage, das heißt also zumindest 2 Nächte, die man durchschlafen hat, am besten sogar 3. Und dann ist es sozusagen bis wirklich tief unten eingeschrieben. Und wenn ich mich erinnere, lösche ich aber die Marken zumindest bis zu einem gewissen Grad aus und muss sie wieder neu bilden. Und das Neubilden, bis sie wieder so fest drinnen sitzt, dauert aber auch wieder die 3 Tage. Mhm. Und dann kann es passieren, jetzt habe ich ihn heraufgerufen, weiß ich nicht, kurz vor dem Auftritt, jetzt habe ich ihn gerade gewusst und dann stehe ich draußen und weiß nichts mehr. Ich meine, das geht, solange er relativ oberflächlich noch sitzt und in Gedanken eh immer nur hängt. Da ist er noch nicht so tief da unten, da geht es noch. Aber
bei mir, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich oberflächlich den Text noch kurz vorher durch,
ja,
nur so von, nicht Wort für Wort,
ja, genau.
Da war jetzt eine Stelle und da war eine,
genau.
Dann kommt der Text schon.
Ja, genau. Nein, das Gefährliche ist, wenn er sozusagen exakt kommt. Also das ist das Gefährliche, weil da löscht er kurzzeitig die Spuren aus. Und natürlich, das ist gleich das Nächste, beim Wiedereinschreiben wird es natürlich leicht modifiziert. Also man darf sich jetzt wieder nicht... Das heißt, was wir uns erinnern können, unterliegt einer dauernden Veränderung, Fälschung fast, könnte man sagen, weil wir also dann mit einspeichern jetzt wieder, was wir vielleicht, wenn wir uns 5 Jahre später daran erinnern, was wir uns dazu denken und denken, das fließt mit ein. Und dadurch verändert sich das für uns abrufbare, die für uns abrufbare Erinnerung. Das, was aber im Ätherleib selber drinnen sitzt, da sitzt das Original drinnen. Also da ist es so, wie, wirklich im Kleinen, wie es im Großen in der Akasha-Chronik ist, da sitzt es wirklich, also echt, als Bild, eben als Imagination drinnen. Und nur an die kommen normalerweise nicht heran.
Aber wenn man den Text jetzt neu lernt, zum Beispiel nach einem Jahr,
ja,
kommt da ein zweites Bild dazu?
Ja, naja, da ist ein Prozess natürlich verbunden auch mit, weil die Spuren sind ja noch irgendwo da, die werden natürlich auch aufgerufen dabei, zumindest teilweise.
Ja, aber ich meine, der Mensch merkt sich ja im Ätherleib alles.
Im Ätherleib?
Was er erlebt hat.
Im Ätherleib erlebt man... merkt man es alle. Also das Problem ist sozusagen nicht, dass man sich die Dinge merkt. Das passiert eigentlich im Grunde im Ätherischen, im Ätherleib von selber. Also das heißt, drinnen ist alles.
Ja.
Im Grunde, also ich lese einmal, nicht einmal, ich muss nicht einmal lesen. Ich schaue mir an, das Textheftel mit einem Blick. Und der Ätherleib hat den Text.
Ja, es gibt ja Menschen, die können...
Es gibt da ja Menschen, die haben ein fotografisches Gedächtnis. Ist sehr, sehr selten, aber es gibt manche, die können
das sofort
direkt aus dem Ätherleib abrufen. Ist für einen physisch verkörperten Menschen in gewissem Sinne Abnormität sozusagen. Also es entspricht nicht der normalen Funktion halt, wie bei uns. Wir haben nicht die Mühe, weil wir den Umweg über das Physische brauchen, über diese physischen Kerben, die der Ätherleib, wenn wir uns erinnern wollen, anfängt zu heilen eigentlich im Grunde. Also er löscht sie aus, weil im Grunde ist es wie eine Narbe.
Ja.
Es ist wie Narben, kann man sich vorstellen, die in die Organoberflächen eingeschrieben werden, nur ganz feine halt natürlich. Also das ist nicht so wulstige, dicke Narben, es sind halt ganz feine, zarte Veränderungen, die dort ganz gezielt der Ätherleib jetzt, der der eigentliche Wissensträger ist, auslöschen und in der Anstrengung, die er dabei hat, diese Anstrengung sozusagen, diesen Widerstand, den er überwinden muss dabei, an dem werden wir uns bewusst. Das ist das, was jetzt eben in den Astralleib bzw. ins Seelische hineingespiegelt wird. Und dort sieht es jetzt unser Ich. Also er sieht das in das Seelische zurückgespiegelte Bild davon. Also das geht um sieben Ecken herum, ist total kompliziert eigentlich.
Und wenn sich alles gespeichert ist, wie ist das, wenn ich mir zum Beispiel alter, mir fällt was nicht ein? Denkt man auch, es fällt mir nicht ein. Irgendwann kommt es von allein.
Ja.
Aber warum kann man das nicht mehr holen?
Ja. Das, es, ja, ja, es ist.
Das mächtig.
Ja, das stimmt, ja, wenn man so was auf. Dann geht es erst gar nicht. Also, wenn man es mit. Also, naja, es ist ein Prozess, nämlich der einen hohen Anteil an unbewussten Prozessen hat. Und eben das, was der Ätherleib macht, um den physischen Leib einmal da zu heilen. Ich muss erst den Ätherleib sozusagen impulsieren dazu, von meinem Ich aus, über den Astralleib, sage ich jetzt, Ätherleib, geh du was. Ich möchte mich erinnern, du was. Jetzt ist die Frage, ob der folgt. Das ist einmal die Frage. Und es kann nämlich sehr leichter passieren, dass ich durch den bewussten Prozess, weil es irgendwie von der falschen Ecke anpackt, den fühlt sich der gar nicht motiviert, der Ätherleib, das zu tun. Und sagt, mir kannst du jetzt gern haben, ich mag jetzt nicht.
Vielleicht ist der Zusammenhalt, das ist so eine Idee von mir, zwischen Ätherleib und Astralleib, wenn man älter wird, nicht mehr so stark. Dass die sozusagen so am Leben
nebeneinander
führen.
Ja, naja, es ist mehreres. Ich meine, was dafür wieder, also das gilt vor allem nämlich für die Dinge, die kurzfristiger sind. Das Auffällige ist ja bei alten Menschen oft, dass sie Jugenderinnerungen oder was sie als Kind erlebt haben, was man so im mittleren Alter gar nicht so sie genau im Detail erinnern kann, wo das plötzlich sehr genau herauskommt. Da ist nämlich der andere Effekt, das ist gar nicht mehr so erlesen in den Organen drinnen, sondern da liegt es daran, dass der Ätherleib im Alter bis zu einem gewissen Grad bereits sich zu lösen beginnt vom physischen Werkzeug. Und das ist eine andere Art des Gedächtnisses. Das ist ja jetzt nicht so willkürlich abrufbar, ich meine, das ist auch wieder eher indirekt, natürlich, das sage ich jetzt, da war doch in der Kindheit irgendwas, aber es kommt dann sehr, sehr, sehr leicht eigentlich sogar, so gewisse Dinge, die kommen also dann schon sehr viel direkt aus dem Ätherleib, nämlich unmittelbar. Das wird schon leichter vergleichbar dem, was man dann wirklich nach dem Tod erlebt, wo dieses ganze Lebenspanorama vor einem steht. Also da, wenn der ganze physische Leib abfällt, dann ist wirklich ein großes Bild da, in dem man im Grunde spazieren gehen kann, sozusagen. Also, wenn man sich ja frei bewegen kann, da wirklich in allen Details. In allen Details. Das ist interessant. Und interessanterweise dann auch zunächst einmal betrachtet man es ganz neutral. Also man sieht es als Bild, aber es ist nicht so, dass man sagt, ich fühle mich jetzt betroffen dadurch. Man schaut es an als wie was ganz Objektives eigentlich. Also man ist nicht erschüttert, was habe ich da getan oder wie schwer das war, sondern aha, man nimmt das einfach zur Kenntnis. Das ist, weil da das Astralische gar nicht direkt damit verbunden ist. Das ist dann, wenn man durchs Kamaloka durchgeht, die nächste Stufe, da wird es dann sehr dramatisch teilweise. Aber dieses Lebenspanorama, auf das schaut man eigentlich ganz neutral. Es kommt eh beim Capesius da irgendwo vor, wie er so ganz neutral drauf schaut eigentlich.
Ja. Ich fühle mich, wenn ich selbst dann das.
Ja, ja, genau. Aber es ist schon ganz objektiv. Ja, genau. Ganz genau, ja, so ist es. Also das regt einem gar nicht auf. Es ist also ein Film, der einem nichts angeht, regt einem mehr auf da im Leben. Also,
aber eines wäre interessant, einmal zum Beispiel also eine schwierige Stelle, den Faustmonolog zu sprechen.
Ja.
Theater. Und dann 5 Minuten und dann noch einmal.
Ja,
dann ist interessant, ob wirklich Der Text nicht mehr so kommt.
Ja.
Interessanter Versuch.
Damit dürfte das zusammenhängen. Ich merke das oft, wenn man eine Vorstellung macht und am nächsten Tag die zweite, wenn die erste gut läuft, das heißt, wo man wirklich viel herausholt, Weil eben gerade wenn man ein Stück öfter gespielt hat, sitzt eben viel in der Tiefe drinnen. Da sind wirklich ziemlich tiefe Kerben drinnen und da, wenn ich das voll aus dem schöpfe, kommt da sehr viel heraus. Weil es ist ja dann nicht nur der Text eingeprägt, sondern auch die ganzen Emotionen, die Gänge, Bewegungen und so. Und es wird verändert jetzt im Tun und am nächsten Tag ist die Gefahr riesig groß, dass es schleudert und dass es vor allem auch nicht so, dass es viel schwächer wird. Weil man eigentlich diese Kerben schwächt dadurch. Und es braucht erst wieder ein paar Tage, eben die zwei, drei Tage, bis es wieder dann noch stärker vielleicht jetzt drinnen sitzt, weil es ist nur ein Schäuferl dazugekommen ja jetzt.
Natürlich darf man das Publikum wieder nicht vergessen, weil die Energien von dem Publikum, die arbeiten da auch mit.
Natürlich, natürlich. Man darf es
am nächsten Tag dann mit der Energie des Publikums von der ersten Aufführung
kann wieder, richtig, ja, ja. Nee. Aber man muss verteufelt aufpassen. Also das liegt offensichtlich hinter dem Geheimnis, wenn zum Beispiel die Premiere, oder wenn ein noch schlimmer ist, wenn eine Generalprobe grandios ist, kann man drauf. Das ist, da fange ich mal an, ernsthaft zu machen. Das liegt aber genau an dem irgendwo. Das, weil da ist es dann draußen.
Aber da sind wir schon meistert, was die
Generalprobe. Ja. Das sind immer Katastrophen, ja. Das sind immer Katastrophen. Die sind so schlimm, dass zumindest gute Chancen sind, dass da bei der Premiere gut geht. Aber das sind wirklich so Geheimnisse, die dahinter stecken. Also das ist ganz typisch. Aber eben wie gesagt, im Alter, also diese Erinnerung an die Jugendzeit, das ist bereits ein Vorgriff ein bisschen auf das Sehen des Lebenspanoramas, und das sind auch Dinge, die dann nämlich sehr detailgetreu oft kommen. Ja, weil so unser Alltagsgedächtnis oft ist sehr, sehr, sehr blass. Also man weiß, ja, da war doch irgendwas, wie war denn das genau? Und dass das wirklich so konkret als Bild vor einem steht, mit allen Details, ist nur bei sehr beeindruckenden Erlebnissen der Fall. Aber bei normalen Erinnerungen, ja gerade, war das da war, aber wann war das? War das in den 90er Jahren oder wann war denn das genau? War Sommer? Ja, ich glaube im Sommer war es. Aber so, also Details sind dann oft sehr schwer. Also das heißt, das sind wirklich nur die letzten Gedankenspuren irgendwo. Nämlich, warum prägen sich die wieder am stärksten ein? Weil den Teil der Wahrnehmung oder des Erlebens, den wir gedanklich begleiten, da ist das Ich am stärksten dabei. Weil das Ich ist ja das, was unsere Gedanken leitet. Die Wahrnehmung ja weniger, weil die Welt ist halt da, die kommt auf uns zu, die machen wir ja nicht. Wir nehmen sie zwar vielleicht aus einem bestimmten Blickwinkel wahr, aber immerhin, sie ist in ihrer ganzen Fülle von selber einmal da. Wir müssen sie zwar aktiv seelisch ergreifen, das ist schon richtig, aber es wird uns sehr viel auch gegeben. Beim Gedanken, da müssen wir wirklich ganz mit dem Ich, wenn das Ich nicht aktiv ist, dann bildet sich der Gedanke nicht dazu. Daher hat das Tier ein bewusstes Gedankenerleben nicht. Es wirken Gedanken in ihm, aber das sind eigentlich Weltgedanken und nicht seine Gedanken. Also das Tier kann sich nicht denken, aha, nein, das Herrl ist aber heute wieder unfreundlich, was ist denn los? Ich will endlich mein Futter haben. Also so denkt der Hund nicht. Und wir können es durch unser Ich. Und das heißt, da ist das Ich am stärksten dabei und das sind die Dinge, die wir am leichtesten erinnern können. Also das sind die Dinge, die wir am leichtesten auch durch Ich will mich erinnern herausholen können. Dort, was so nebenbei mitgeht und was wir vielleicht sogar schon im unmittelbaren Wahrnehmen ja oft verschlafen, weil wie viel von dem, was wir anschauen, sehen wir auch wirklich, das wenigste in Wahrheit. Es zieht vorbei, braucht man sich nur denken, was habe ich heute den ganzen Tag alles gesehen auf der Gasse, 100.000 Leute, was haben die genau angehabt? Wir haben es gesehen, mit Sicherheit, der Ätherleib weiß es, mit allen Details, wie war die Zipfelmütze, wie war die Nasenspitze und so weiter. Und wir wissen nicht einmal, wie viele Mandeln und Weibeln wir gesehen haben in Wahrheit. Der Ätherleib weiß es. Aber wir können uns halt normalerweise nicht erinnern. Wir können nur uns erinnern dann gut, wenn wir uns dabei gedacht haben, was ist denn das für eine komische Figur da, was hat denn die für einen Hut auf? dann erinnern wir uns. Und aber vielleicht auch nicht an alle Details, sondern nur das, worüber wir gedacht haben. Ah, der Hut war so komisch. Wo hat's denn den her? Dann erinnern wir uns dran, relativ leicht. Darum sagen wir auch Gedächtnis, weil Gedachtes. Es ist eigentlich sozusagen die Spur des Gedachten. Also das ist das, was wir im Prinzip am leichtesten abrufen können. Während eben der Ätherleib in Wahrheit aber alles drinnen hat, also die ganze Fülle drinnen hat. Also auch des Wahrgenommenen, des sinnlich Wahrgenommenen, natürlich auch das, was gar nicht uns zu Bewusstsein gekommen ist dabei, das ist auch drinnen. Das heißt, wenn wir nach dem Tod uns das anschauen, sehen wir nicht nur das, was wir hier bewusst mitbekommen haben oder erlebt haben, sondern vor allem auch das, was unterbewusst vorbeigezogen ist und was oft in Wahrheit dann schicksalsmäßig zum Beispiel vielleicht das Wesentlichere war. Also da werden dann manche Zusammenhänge dann auch klar. Warum bist jetzt da auf der Bananenschale getreten, wo du den Fuß mit einem komplizierten Bruch gebrochen hast und 3 Monate im Gips warst? Da siehst du dann genau, wie du unbewusst genau dorthin gesteuert hast und wie unbewusst du nach der nächsten Bananenschale Ausschau gehalten hast, um just auf der auszurutschen, weil es halt aus dem Schicksal hier irgendwie notwendig war, dass du mal eine Ruhepause einlegst. Aber das, wenn wir das bewusst erleben würden, dann würde man wahrscheinlich einen großen Bogen machen, weil das Unterbewusstsein hat jetzt so einen Fokus auf die Bananenschale. Das heißt, die sieht die genau, die wir im Bewusstsein gerade peinlicherweise übersehen. Also das ist fast das Komplementäre dazu, zu dem, was wir bewusst erleben. Nicht wahr? Eben das Bewusste ist dort das, was wir wirklich wach mit dem Ich, mit den Gedanken begleiten können. Je wacher unser Ich wird, je mehr es mit Gedanken auch begleiten kann. Aber Gedanken jetzt, die wir uns nicht abstrakt irgendwie bilden, sondern die konkret mitgehen mit den Wahrnehmungen. Das ist nämlich der große Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin Naturwissenschaftler, ich beschäftige mich intensiv mit den Pflanzen, das heißt, ich zerrupfe sie, ich habe meine botanischen Theorien, von mir das Linnäische System oder sonst was, und dann sehe ich eigentlich nur das, was dem System entspricht. Und alles andere wird aber sowas von ausgeblendet, mehr noch als bei einem Menschen, der von Botanik keine Ahnung hat. Das heißt, ich baue mir geradezu einen Filter, um nur das, eben was in mein Wissenschaftssystem passt, herauszufiltern. Und wenn ich aber jetzt lebendig wirklich beobachten kann, wie es etwa Goethe getan hat. Goethe hat, um zu seiner Metamorphosenlehre der Pflanzen zu kommen, hat er die Pflanzen beobachtet und hat sich Gedanken darüber gemacht, aber ganz lebendige, sehr bildhafte Gedanken, aber die waren bewusst aus dem Ich heraus gebildet. Also er hat nicht nur einfach blöd in die Welt geglotzt und Pflanzen angeschaut, sondern er hat ganz wach versucht, diese Bilder aufzunehmen und auch gedanklich zu erfassen. Aber da sind die Gedanken eben genommen eigentlich aus der Pflanze selber, nicht was ich als System darüber stülpe.
Unvoreingenommen. Ne?
Genau, unvoreingenommen. Wenn es mir gelingt, so auch den alltäglichen Ereignissen gegenüber mit wachem Denken dabei zu sein, eben nicht mit vorgefertigten abstrakten Theorien, sondern Gedanken, die ich mir bilde an der Wahrnehmung, nicht aus der Wahrnehmung, aber an der Wahrnehmung, nicht weil wir aus der Wahrnehmung ist nicht, ich meine, wie Steiner in der Philosophie der Freiheit oder sonst wo ja immer so schön sagt, Wahrnehmung und Denken, das sind die zwei Dinge, die zusammenkommen zur vollen Wirklichkeit. Also uns ist die Welt gegeben einerseits durch die Sinneswahrnehmung, aber die wäre was für uns völlig chaotisch sinnlos ist, wenn nicht von der anderen Seite das Denken dazu käme. In der Wirklichkeit gehören aber beide zusammen. Also zum Beispiel, der Baum ist nicht vorhanden in der Natur draußen ohne der Wachstumsgesetze, die wir im Denken erkennen können. Mit Augen sehen wir sie nicht. Da sehen wir nur das Sinnesbild. Aber wie die Gesetzmäßigkeit, weil sonst wären wir sofort, wenn wir einen Baum anschauen, ein fertiger Botaniker, der genau erklären könnte, warum, wieso, wie die Eiche mit den anderen Bäumen zusammenhängt, das haben wir ja nicht gleich von Haus aus. Da müssen wir sie schon öfter studiert haben, wie die einzelnen Pflanzen zum Beispiel zusammenhängen, wie die Wachstumsstadien miteinander zusammenhängen und so weiter. Also bis Goethe zu seiner Urpflanze gekommen ist, das war ein weiter Weg. Also das ist, kommt nämlich von der Seite des Denkens her, aber eben nicht des abstrakten Denkens. Weil abstraktes Denken heißt, ich schaue mal kurz hin und dann fange ich an, mal ein System zu machen, das in sich sehr logisch und schlüssig ist. Und bis ich das habe, stülpe ich dann wieder über die Natur darüber und schaue, ob es passt. Also ich nehme ein paar Ansatzpunkte, Newton, mit wo ging das der Goethe so mit der Farbenlehre so gewettert hat. Newton, also der Versuch, ein kleiner Spalt im Fenster, dahinter ein Prisma, aha, das weiße Sonnenlicht wird zerlegt in die Spektralform, weil auf der Wand jetzt diese farbigen Regenbogenstreifen entstehen. Und daraus... Da hört eigentlich dann die Beobachtung schon auf und jetzt ist die Theorie dann daraus. Also das heißt, es gibt, dass das weiße Licht besteht aus den 7 Grundfarben und so weiter und die sind sozusagen im weißen Licht fertig enthalten und das Prisma sortiert die auseinander. Von all dem sieht kein Mensch irgendwo irgendwas. So, es ist einmal kurz im Grunde hingeschaut und eine Theorie daraus gebildet und dann arbeite ich im Grunde nicht mehr mit der Theorie. Und sie hat teilweise Konsequenzen, die ganz sichtbar deutlich nicht stimmen. Weil laut Newtons Theorie müsste dann eben die 7 reinen Spektralformen, das sind nach seiner Ansicht reine Farben, die nicht mehr weiter zerlegt werden können. Jetzt ist aber der Punkt, wenn ich zum Beispiel ein blaues Licht durchs Prisma anschaue, scheint es auf den ersten Blick so zu sein, als hätte Newton recht. Wenn man genauer schaut, sieht man, dass genau die Farbstreifen auch drauf sind. Dann sind sie überdeckt durch die blaue Färbung jetzt und dadurch schwerer zu sehen. Und das ist der einzige Unterschied. Sie sind schwerer zu sehen. Aber sie sind genauso vorhanden. Und man glaubt nicht, wie schwer das den Leuten fällt, das auch nur zu sehen. Und zwar gerade denen, ich habe das öfter früher, wir haben früher öfter so Seminare gemacht, halt auch goetheanistische Naturwissenschaft, ein bisschen halt für die Lehrerausbildung und so. Also gerade die gelernten Physiker oder was, die akzeptieren das, sie sehen es, ich sehe da nichts, ja, ein bisschen schattig, ja, das sind nichts. Es hat meistens, also zumindest, es waren oft Wochenendseminare, es hat meistens erst am zweiten Tag waren sie bereit zu sagen, naja gut, ja eben der Farbsaum ist da schon, dann kam gleich, naja gut, aber das Blau ist ja sicher eben auch kein reines Blau, weil das ist ja auch gemischt irgendwo und erscheint uns als Blau und so weiter. Also man kann dann immer es irgendwo herumbiegen, aber in Wahrheit ist die sogenannte Zerlegung, die aber eben keine Zerlegung ist, kann ich mit jeder beliebigen Farbe, vom Weiß, also vom Nichtfarbigen bis Rot, Blau, Grün, überall machen. Überall dieselbe Farberscheinung, der Unterschied ist nur, die Grundfarbe lagert sich drüber. Und ist meist intensiver als diese Streifen, halt, die entstehen und dadurch fallen sie nicht so leicht auf. Das ist der einzige Unterschied. Und das ist genau das Problem oft gewesen im Zuge der, unter Anführungszeichen, normalen Naturwissenschaft, dass man halt relativ einfach leicht beobachtete Phänomene hergenommen hat, ist natürlich naheliegend, aber dann nicht weitergeschaut hat, sondern gesagt, aha, ja, 7 Farben, wird zerlegt. Und dann schaue ich im Grunde gar nicht mehr hin oder schaue eigentlich immer nur schon mit dieser vorgefassten Idee es an. Und man sollte nicht glauben, wie sehr das prägt unser Wahrnehmungsvermögen. Weil unser Wahrnehmungsvermögen hängt sehr stark davon ab, wie weit wir namentlich durch unser Denken auch die Dinge wirklich ergreifen. Weil wir nehmen aus dem ganzen Panorama, was da ist, im Grunde nur das wirklich bewusst wahr, wo wir uns mit unserem Denken darauf fokussieren. Wenn wir sehen, da steht ein Baum, dass wir merken überhaupt, dass das ein Baum ist, dass wir erkennen, dass es ein Baum ist, ist ganz offensichtlich bereits ein Denkvorgang. Sonst wäre das irgendwas, was Braunes, Längliches mit grünen Dingen drauf. Aber selbst, dass wir grün erkennen, ist schon ein Erkenntnisprozess. Nicht wahr? Wenn uns bewusst wird, das ist aber grün und nicht blau, dann ist schon das Denken beteiligt daran. Also, ihr seht, es ist so wahnsinnig schwer, den Begriff der reinen Wahrnehmung zu finden oder beziehungsweise einmal darauf zu kommen, was ist die reine Wahrnehmung eigentlich? Wenn ich es nämlich ganz extrem mache, kann ich gar nichts mehr sagen darüber, weil es ist irgendwas da, aber ich kann null darüber sagen. Weil in dem Moment, wo ich irgendwas darüber sage, ist es schon ein Denkprozess, der mitspielt. Also das heißt, es wird ein völlig ungreifbares Ding. Sie verschwindet eigentlich im Grunde. Nicht wahr? Für unser Bewusstsein nämlich. In dem Moment, wo ich es nicht mit dem Denken ergreife, ist sie eigentlich für unser Bewusstsein weg. Dann löst sie sich auf. Da ist dann eigentlich wurscht, ob es blendend weiß oder finster schwarz ist, es ist weg. Weil auch der Unterschied zwischen schwarz und weiß, zwischen hell und dunkel, ist weg. Weil es ist schon eine begriffliche Bestimmung, die mitspielt.
Wie ein Traum, an den ich mich nicht erinnern kann.
Ja, genau. Genau. Das ist das, was der Fichte, der Philosoph Fichte so schön schreibt, da, wo er sich dann selber fast zum Traum wird, weil das den Gedanken eben weiterspinnt und versucht, das Ich zu fassen. Und irgendwo also entwischt ihm das jetzt auch. Also ich bin selber ein Traum, der in einem Traum von sich selbst zusammenhängt und er findet keinen Boden dann zunächst einmal. Also das ist die Ausgangssituation nämlich.
Ja, in dem Mysteriendrama kommt es so viel vor. Das
ja.
Ist jede Zeile ist so weit. Da kommt er auch vor. Und solange da nicht das, was um ihn da herum ist, ja, als ganz zu dir gehörig betrachten kannst, bist du ein Traum, dich selber träumst.
Träumend nur, ja. Das ist fast wörtlich der Fichte. Ja, ganz genau. So ist es. Und man merkt dann erst so langsam, dass das aber unser normales Bewusstsein für den größten Teil eigentlich ist. Bis auf das ganz wenige, was wir erfassen können. Aber beim größten Teil, der ist traumartig oder nicht einmal mehr das. Und dann ganz schlafend schon. Weil es ich eben es nicht schafft, die Gedanken dorthin zu leiten, mitzunehmen. Darum ist so ein spannender und interessanter Weg, kann es sein, über etwa Philosophie der Freiheit oder so den Zugang zur Anthroposophie zu finden. Weil in der Philosophie der Freiheit ist von diesen geistigen Wesen und dergleichen überhaupt keine Rede, nichts. Das kommt überhaupt nicht vor, nicht einmal mit einem Wort. Aber was es tut, es schult das Bewusstsein, das denkende Bewusstsein auf das Denken selber zu richten. Aber nicht jetzt abstrakt über das Denken nachzudenken, also was ist das Denken, so wie es der Kant, der Philosoph Kant hat das so gemacht, der hat das in seiner Kritik der reinen Urteilskraft, bildet er sich im Grunde sehr abstrakte Gedanken darüber, wie denn das Denken funktioniert und wo es seine Grenzen hat, wo es also die Grenzen der Erkenntnisfähigkeit gibt überhaupt. Aber da beobachtet er eigentlich nicht wirklich das Denken und bildet sich erst die Gedanken anhand des Beobachteten, sondern er stülpt anhand sehr weniger Beobachtungen dann ein riesiges, abstraktes System darüber, bei dem ihm am wichtigsten ist, dass das in sich logisch stimmig ist. Das ist ihm das Wichtigste. Und er sagt dann im Grunde, ja, aha, daraus wird mir klar, ich kann eigentlich die Wirklichkeit überhaupt nicht erkennen im Grunde, weil ich stülpe ja immer meine Konzepte darüber und im Grunde erkenne nur meine Konzepte wieder.
Und, bei sich hat er völlig recht,
ja. Aber der Punkt ist, und das hat eben Steiner oder auch Goethe auf seine Art gesagt, ja, aber da muss man nicht stehen bleiben dort dabei. Man kann auch weitergehen und da kommt man dann natürlich auch langsam zu dem, wo man mit dem eigenen Denken, aber ohne das Bewusstsein zu verlieren, langsam dann eintauchen kann, natürlich auch in die Weltgedanken, indem man die mitdenkt. Das heißt, die Gedanken, die jetzt die Dinge wirklich gestaltet haben draußen. In der Realität sind es die Ätherkräfte in Wahrheit, die die Pflanze gestalten. Also wenn Goethe etwa die Urpflanze erlebt, dann hat er sein eigenes Denken erzogen durch das Weltendenken, das die Pflanzen wirklich gebaut hat und hervorgebracht hat. Und das bildet er in seinem Inneren nach, und zwar ganz lebendig, ohne irgendeine abstrakten Spekulation, sondern er versucht sie einfach einzuleben in die Pflanze. Das Interessante ist nämlich, wenn wir wach bleiben in der sinnlichen Beobachtung, dann kommt, und nicht gleich abstraktes Schema mitbringen, sondern einfach nur beobachten, aber versuchen wach zu bleiben. Dabei nur zu beschreiben zunächst einmal eigentlich, was ich da sehe, intensiv. Und dann es versuche mir vielleicht im Gedächtnis wieder zu vergegenwärtigen, ohne mir noch jetzt Gedanken darüber zu machen, warum, wieso und Ding, sondern nur mal festzustellen, was Faktum ist sozusagen. Dann wird mein eigenes Denken befruchtet durch diese Weltgedanken, nämlich die draußen die Pflanze in Wirklichkeit bauen, und dann bilde ich in mir die Urpflanze im eigenen Denken nach, und dieses eigene Denken ist dann immer abstrakt und relativ bildlos, sondern wird sehr wohl bildhaft, so sehr, dass dann Goethe sagt, wie in dem berühmten Gespräch mit Schiller, wo Schiller sagt, da haben sie eine wunderbare Idee gefunden, und der Goethe dann ganz böse wird und sagt, das kann mir lieb sein, dass ich Ideen habe und sie noch dazu mit Augen sehe. Weil er sieht sie, aber mit dem inneren Auge natürlich. Er sieht sie an der äußeren Pflanze, angeregt dadurch, aber mit dem inneren bis zum bildverdichtenden Denken, in dem die Weltgedanken leben bereits drinnen, in Wahrheit. Nicht seine Spekulationen, sondern wo wirklich die Gedanken drinnen sind, die in der Pflanze draußen wirksam sind. Aber dazu muss ich gerade diese abstrakten Theorien, die sich das, nämlich wie entstehen die abstrakten, eben so wie bei Newton, Beispiel, er schaut kurz hin, und dann macht er im Grunde die Augen zu und fängt jetzt stundenlang zu grübeln an darüber, dass das ein logisches System wird. Das hat mit der Wahrnehmung gar nichts mehr zu tun im Grunde.
So werden von uns Urteile gefasst.
So werden von, na klar. Und dann wundert man sich, dass sich vieles in der Praxis nicht funktioniert. Zum Beispiel im sozialen Leben oder in der Politik oder sonst wo wird auf die Art nie was funktionieren. Die Theorie kann logisch wunderbar stimmig sein und die Wirklichkeit schlägt sie aus dem Felde. Weil wenn ich noch so eine logische Theorie baue, wenn ich nicht die richtigen Fakten beobachtet habe und die richtigen Zusammenhänge, auch die weiteren, mit einbezogen habe, dann ist es in der Theorie zwar richtig, in der Praxis sind aber so viele andere Einflussfaktoren, die ich gar nicht berücksichtigt habe, und die schmeißen das ganze System aber so über den Haufen.
Aber es gibt natürlich auch die selbst sich erfüllende Prophezeiung, wenn also Menschengruppen ganz fest von etwas überzeugt sind. Natürlich hat das auch eine Wirkung.
Das hat auch eine gewisse Wirkung, natürlich, ja, natürlich. Natürlich. Und ich meine, die erste Wirkung ist eben schon die, wenn ich mir nur oft genug so eine Theorie durchdenke und an der klebe und intensiv glaube. Man sollte nicht glauben, dass die Menschen heute nicht gläubig sind. Sie sind immens gläubig. Also halt nicht an die Kirche oder an sonst was, aber sind halt anders gläubig. Aber das engt die Perspektive total ein, dass wirklich nur mehr das ausgefiltert wird, was dem entspricht. Also die unbefangene Beobachtung fällt wahnsinnig schwer, gerade in unserer Zeit des hochentwickelten Intellekts eben ganz besonders. Als die Menschen im Durchschnitt noch nicht so viel nachgegrübelt haben über die Welt, war das leichter. Da haben sie jedes Mal neu gestaunt, was da ist, und haben es wirklich genau angeschaut. Und dann haben sie sich ein paar Gedanken gemacht, die vielleicht gar nicht sehr logisch zusammengeordnet waren. Aber sie waren vielleicht näher an der Wirklichkeit dran, als Ding, nur das Bewusstsein war halt auch traumartiger. warum wir uns diese abstrakten Gedanken heute so gern bilden, weil wir da ganz wach dabei sind. Da überschaue ich es. Weil wenn ich an so einen mathematischen Lehrsatz beweise, das ist natürlich anstrengend, ich weiß, die Schüler lieben es nicht, weil wenn man als Schüler überhaupt nicht so gern liebt, aufzuwachen, weil Aufwachen natürlich auch immer, erstens einmal ist es eine Konfrontation mit sich selbst, weil man merkt, was taugt das eigene Ich. Im Pubertätsalter oder so danach noch, bis es zur Großjährigkeit gekommen ist, ja, das alles noch der Astralleib. Im Grunde, das Ich ist natürlich schon da, aber das ist noch nicht so wirklich wach. Also, und der Astralleib, da schwimmt es eher so gemütlich. Und der will lieber halt, dass die ganze Geschichte möglichst lustvoll ist und nicht unlustvoll ist. Und das Aufwachen ist für den Astralleib selber eher unlustvoll, im Grunde. Also das muss man dann im Grunde erst ersetzen lernen durch die viel höhere Freude, Begeisterung, die man entwickeln kann, wenn man aus dem Ich heraus ganz bewusst tätig sein kann. Das ist was im Grunde Höheres, aber der Schritt dorthin ist ein sehr mühsamer und anstrengender. Aber immerhin, wir werden uns dann unserer selbst bewusst und diese abstrakten Gedanken sind im Grunde armselig in Wahrheit, aber viel mehr überschauen wir halt mit dieser Bewusstseinsklarheit noch nicht. Unser Bewusstsein ist noch viel zu schwach. Ich meine, so Menschen wie Goethe, dem ist es schon gelungen, in die Beobachtung so intensiv einzutauchen und wach zu bleiben dabei, dass er diese Bilder der Urpflanze zum Beispiel erleben konnte. Das ist eigentlich also ein sehr, sehr, sehr bewusstes Anschauen gewesen. Das ist nicht was nur Traumartiges. Das ist, und hat dadurch durchaus einen wissenschaftlichen Charakter. Nicht nur so, er spinnt das jetzt hier halt da irgendwas zusammen.
Nur denke ich, das hat er bei sich selber aufgeschult, diese Art des Anschauens.
Ja.
Das kommt dann nicht von selber, kommen die Weltgedanken.
Nein, so ist es. Ja, so ist es.
Da gehört einmal schon Bereitschaft und eine gewisse Energie
auf die das ist richtig, diese
Gedanken oder was auch immer einsteigen.
Ja, das ist richtig. Und bei ihm war es natürlich, er hat sich den Weg durch diese abstrakten Gedanken aber nicht verbaut. Das kommt dazu, also das hat er am allerwenigsten geliebt. Also so abstrakt zu spekulieren, das war ihm völlig fremd. Das, obwohl er Kant auch studiert hat und so weiter, und aber sie nie anfreunden konnte damit. Aber, und er wollte ja nie im abstrakten Sinn jetzt über sich selbst nachdenken, nämlich in diesem abstrakten Sinn. Beobachten er sehr wohl, weil davon liegt sehr viel in seinen Dramen und Werken drin. Da ist ja vieles aus der eigenen Beobachtung seiner selbst drinnen. Aber eben nicht abstrakt darüber nachdenken. Also gerade diese abstrakten Konzepte, die sind, machen solche Scheuklappen.
Ja, das Kreative hat der Goethe sicher bevorzugt.
Aber es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, es erfordert eine ziemliche Stärke des Ichs natürlich, dass man da das Bewusstsein nicht verliert. Wenn man wirklich so die Fülle der Welt betrachtet, wirklich bewusst, und dass es eben nicht so verschwindet, wie wir es eben gesagt haben, was habe ich heute alles gesehen, das meiste weiß ich nicht. Also man muss sich vorstellen, dass ich zumindest einem Gebiet gegenüber jetzt die ganze Zeit da wach dem gegenüber bin und das nicht vorüberziehen lasse. Ich meine, so entstehen die großen Entdeckungen. Ich meine, Goethe hat das halt sehr intensiv gemacht, aber bei den Forschern, die dann auf irgendwas wirklich Grundlegendes draufgekommen ist, von mir aus auch beim Newton zumindest, dass er entdeckt hat, hoppla, da entstehen Farberscheinungen. Das ist immerhin schon was. Er ist halt dann nicht weit genug gegangen. Aber wie vielen fällt was auf, an dem, also Hunderte sind schon vorbeigegangen und einer sagt dann, wieso ist denn das so? Das ist doch auffällig. Und die anderen haben zwar auch die Augen darauf gerichtet, das ist ihnen aber gar nicht aufgefallen. Und der eine spricht es dann aus.
Fällt mir jetzt dieses Beispiel ein, dass die Plastikabfälle werden jetzt verölt. Und ich denke, ja, also, ich weiß jetzt dann nicht, wie das geschieht. Vielleicht thermisch oder vielleicht auch, du wirst das wissen, durch chemische Flüssigkeiten.
Ja, thermisch kann man sehr viel machen, man kann die Etiketten wieder verkürzen sozusagen. Dann,
also aber da steckt man wieder Energie hinein. Also,
ja, sicher. Es ist,
aber das hat sicher schon hunderte Menschen gesehen, die über Plastikabfälle in der Flüssigkeit gelehrt haben und gesehen haben, dass sie das verändern.
Ja, na, weil du gerade Kunststoff sagst, so ein spannendes Beispiel, die Entdeckung der organischen Halbleiter. Also was sind organische Halbleiter? Das sind Kunststoffe, die den elektrischen Strom leiten. Nicht so gut wie ein Draht, obwohl man es fast bis dorthin auch bringen kann, weil normal ist ein Kunststoff das Paradebeispiel eines Isolators, also es leitet den Strom nicht.
Ist das ein Computer, ist das dieses Stichwort, oder ist das wieder ein anderes?
Na, bei den Handys. Bei den Displays zum Beispiel, da ist jetzt so oft, hört man den Ausdruck, die AMOLED-Displays. Also was ein Samsung-Handy oder so, ob das gern oder ein Fernseher, wie jetzt mittlerweile, das ist meistens kein AMOLED, sondern nur OLED.
OLED, das habe ich schon gehört.
Also OLED. Ja. Was heißt das?
Organisches?
Organisch, LED sagt etwas, Lighting, also eine Lichtdiode. Ja. Und nur die ist organisch. Das heißt aus einer Kunststoffverbindung in Wald. Normalerweise sind die LEDs aus Silizium oder Germanium, also einem ganz mineralischen Stoff. Das sind die klassischen Dinge, wie alte Computer verwendet werden, sonst und so weiter. Ja. Jetzt die neue Entdeckung war, ist eh schon der Ursprung lange, aber genau da so ein Zufall. Es hat ein Chemiker in einem Labor, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, wollte einen Kunststoff herstellen. Und Kunststoffe werden teilweise durch eine sogenannte Radikalkettenpolymerisation hergestellt, also das ist eine Kettenreaktion, und da muss man einen sogenannten Starter dazugeben, der das auslöst. Und man braucht ganz wenig dazu, dass diese Reaktion in Gang kommt.
Das muss halt diesen Verölen der Plastikabfälle.
In einer ähnlichen Form kann man Dinge machen, ja. Und jedenfalls, der hat versehentlich die tausendfache Menge dazu gegeben. Er hat sie einfach verwogen irgendwo, weil das sind ganz kleine Steibern, das waren ein bisschen mehr Steibern, das fällt gar nicht auf. Er hat sie verschaut am Display irgendwo der Waage und hat viel reingeschmissen, und das Ganze ist schief gegangen, ist nichts Gescheites rausgekommen. Nur der Kolben war mit einem grau glänzenden Zeug beschlagen. Ein anderer sagt, gut, das habe ich einen Blödsinn gemacht, schmeißt den Kolben weg, der ist eh nicht mehr zum Reinigen. Und er hat sich nur gedacht, wieso ist da was grau-metallisch Glänzendes? Es ist nirgendwo ein Metall dabei, wo kommt das her? Und hat das untersucht und ist draufgekommen, da ist ein Kunststoff entstanden oder ein Kunststoffgemisch entstanden, das die Eigenschaft hat, elektrisch leitend zu sein. Gerade nämlich durch diese hohe Menge an Startersubstanz ist das passiert. Also das heißt, das, was wie ein Fehlschlag ausgeschaut hat, war eine ganz neue Entdeckung. Nur, das ist sicher vorher schon hunderten Chemikern passiert. Unter Garantie. Und der hat sicher nur gesagt, war schiefgegangen, schmeißen wir weg und aus. Und einer war wach genug zu sagen, das ist auffällig. Das ist wieso? Warum? Aber er hat geschaut. Ihm ist es aufgefallen, dass es was Ungewöhnliches ist, was nicht normalerweise so passiert. Weil Kunststoffe haben eben genau das, dass sie normal nicht metallisch glänzend sind.
Und diese Plasma-Bildschirme, die es da auch bei den Fernsehern gibt, sind die auch aus Kunststoff?
Nein. Es sind auch nicht alle LED-Bildschirme aus. Die meisten sind noch eben die normalen Silizium- bzw. Germanium-Dioden.
iPhone wahrscheinlich auch noch. Ne?
Das iPhone hat.
Das war schon sehr
gut. Hat, glaube ich, habe das auch mal nicht. hat. Also die Samsung-Coms, das weiß ich. Mhm. Die haben es.
Die Tablets.
Bei den Tablets, aber auch bei den Phones, bei manchen zumindest schon. Aha. Ich meine, der Vorteil ist, dass man das bei den Kunststoffen noch besser designen kann, als auf den entsprechenden Zweck. Aber die Plasma-Bildschirme, nein, die haben damit nichts zu tun, nicht direkt. Und eben auch die normalen LED-Bildschirme haben damit nichts zu tun. Ich meine, sie haben die gleiche Funktion, aber es sind eben nicht diese Kunststoffe, sondern es ist auf dieser Silizium-Germanium-Basis. Also auf was rein mineralischem.
Und diese Biocomputer, da haben wir auch schon einmal nachgedacht, was das heißen kann. Ja? Also das sollen schon fast lebendige Teile sein, ist meine Fantasie.
Naja, ich meine, man baut in gewisser Weise dem Lebendigen das nach. Also, wenn man so will, wenn man es jetzt auf die Banalität reduzieren will, wenn man zum Beispiel unsere Leber hernimmt, das ist unsere Stoffwechselzentrale, die ja ein Wunder aller Wunder ist. Viel mehr als das Gehirn in Wahrheit. Was da alles passiert, weil der ganze Stoffwechsel läuft im Grunde über die Leber irgendwo. Also da sind die ganzen wichtigen biochemischen Prozesse des Stoffwechsels laufen irgendwo über die Leber. Und da passieren Millionen unterschiedlicher biochemischer Reaktionen alle gleichzeitig, ohne einander zu stören. Alle in der richtigen Harmonie miteinander, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt passiert, weil da wird das eine gebildet, dort das andere, das kommt zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zusammen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ich meine, wir als Chemiker sind froh, wenn wir in so einem Heferl drin eine einzige Reaktion zusammenbringen, dass die wirklich zum Erfolg führt. Und da laufen Millionen gleichzeitig im selben Heferl sozusagen ab, sprich in der Leber. Und in jeder einzelnen Zelle dort drinnen. Und unter Mitwirkung eben von Eiweißstoffen, also die als Enzyme wirken. Die Enzyme sind sogenannte Biokatalysatoren, das heißt, die steuern im Grunde die Reaktion. Also es ist eben nicht so, wie wenn ich im Labor zwei Substanzen zusammenschütte und sie reagieren miteinander, so funktioniert im Lebendigen gar nichts. Sondern im Lebendigen gibt es immer Eiweißmoleküle, die diese Reaktion erst vermitteln und möglich machen. Das heißt, die beiden Reaktionspartner, die reagieren sollen, reagieren nie direkt einfach miteinander. Das wäre Katastrophe für uns, sondern sie tun sich schön einmal mit dem bestimmten Eiweißmolekül verbinden. Und das arbeitet im Grunde wie eine biochemische Maschinerie, die die zwei jetzt zusammenbringt. Und das ist aber nur die Spitze des Eisberges, weil das Ganze jetzt aber eine koordinierte Aktion im Grunde über den ganzen Organismus ist. Also da gibt es, weiß ich nicht, wie viele Milliarden solcher, was Milliarden ist eine schwache Untertreibung, habe ich glaube ich gar keinen Ausdruck dafür, die sorgt dafür, dass gleichzeitig an der richtigen Stelle die richtigen Dinge zusammenkommen und diese Eiweißmoleküle, also diese Enzyme können dafür sorgen, dass die Reaktion schneller, langsamer geht und so weiter, je nach Bedarf. Also das kann gesteuert werden. Ist dann wieder beeinflusst durch andere Stoffe, die gleichzeitig da sind oder nicht da sind, je nachdem wird da mehr oder weniger gebildet oder sogar die Reaktion verhindert vielleicht.
Aber interessieren würde mich, geht das übers Gehirn?
Nein, überhaupt nicht. Das ist das viel Intelligentere. Also wenn ich es so ausdrücken will, würde ich sagen, das Gehirn ist das unintelligenteste Organ von allen. Und mit dem, was wir damit machen können, kommt unser Bewusstsein, zumindest mit einem Teil davon, mit den tieferen Schichten des Gehirns eh schon nicht, aber wenigstens mit der Großhirnrinde, mit dem, was das ins Bewusstsein reflektiert, was, weiß ich nicht, Milliardstel, Quadrilliardstel dessen ist, was in der Leber passiert zum Beispiel, mit dem wird unser Bewusstsein irgendwo noch ein bisschen fertig. Also wenn wir da aufwachen würden, Das wird man nicht auch, wir würden vor Schmerz aufbrüllen und dann in Ohnmacht versinken.
Wie wir das, zum Universum, ne? Wie das Ich zum Universum.
Ja, genau so. Genau so. Also das heißt, wir haben so ein kleines Hintergartel da und da können wir gerade ein bisschen mit unserem Ich schauen, ah, schau, da ist mein Zimmerpflanzerl, das ich selber gepflanzt habe, das überschaue ich. Und da wird man plötzlich, weiß ich, mitten im Amazonas sitzen drinnen und uns nicht auskennen. Also das ist eigentlich viel, viel reicher und da steckt eine ungeheure tätige Intelligenz drinnen und das geht eben bis in die einzelnen Eiweißmoleküle sogar hinein. Allerdings Nachsatz eben im Zusammenhang mit den anderen, in Wahrheit entfalten sie erst ihre volle Intelligenz. Aber mit diesen sozusagen Biocomputern versucht man diese Intelligenz der Eiweißmoleküle nachzubauen im Grunde. Und also das ist aber sehr, sehr anfänglich. Und indem ich es aber jetzt nämlich aus dem Gesamtzusammenhang herausreiße und dann nur diese Einzelfunktion nämlich im Grunde simuliere, habe ich es im Grunde schon aus dem Lebendigen herausgerissen. Das heißt, aus dieser viel, viel umfassenderen Intelligenz. Weil, wie soll ich sagen, die Intelligenz, unter Anführungszeichen, des einzelnen Eiweißmoleküls, die jetzt die zwei Partner zusammenbringt, das ist nur in etwa vergleichbar mit unserer Verstandesweisheit und das können wir auch erfassen. Nur im lebendigen Zusammenhang ist das von 100.000 Faktoren noch beeinflusst und er reagiert aber jetzt ganz intelligent darauf.
Also das heißt, der Computer würde einen Etherlife brauchen, damit
der Mensch. Naja, das heißt, wohin wird's führen? Es wird dahin führen, dass wir lernen werden, nämlich in Wahrheit, in letzter Konsequenz, an unserem eigenen Ätherleib so zu arbeiten, dass wir uns zumindest mancher Funktionen dieses Ätherleibs bewusster werden. Das wird das Endergebnis. Es wird gar nicht ein Biocomputer jetzt draußen sein, der jetzt vergleichbar ist mit dem Menschen, sondern Ergebnis all dieser Dinge, wenn dazu eben auch die geistige Entwicklung aber kommt. Ich meine, das ist jetzt der springende Punkt. Wenn ich nur so die technische Seite entwickle, dann habe ich immer nur das tote Produkt, dann komme ich dort nicht hin. Ich muss auf der anderen Seite, ich werde mir gewisse Aspekte bewusst daran. Das ist gut. Aber es muss dann dazu kommen, die geistige Entwicklung. Dann mit beidem zusammen schaffe ich eigentlich mein Bewusstsein so weit oder erweitere es so stark, dass es also gewisse Prozesse des Ätherleibs mitbekommt. Und da steckt die große Intelligenz drin. Man könnte sagen, die Intelligenz, die in unserem Organismus waltet, das ist der Ätherleib. Einmal also gerade wenn ich es mit dem Gedankenartigen noch irgendwie vergleichen will, das ist der Ätherleib vor allem. Der ist der Gedankenbildner eigentlich, also der ist zu Gedanken macht, also Gedanken sind in der Realität die Bildekräfte. Die Bildekräfte sind das, was als Realität hinter den Gedanken steht. Immer mit dem Nachsatz, natürlich, es muss ein Wesen geben, das diese Gedanken impulsiert, das diese Gedanken hervorbringt. Also im Ätherleib, das ist sozusagen äußere Schicht davon, ein äußeres Ergebnis, aber darin wirkt es dann. Also da nimmt es diese Gedankenform an, diese gedanklich fassbare Form auch, wenn man so will, die in den Pflanzen gestaltend wirkt, in den Tieren gestaltend wirkt, die selbst in der äußeren Natur, in der scheinbar toten Natur gestaltend gewirkt hat, zumindest. Weil alle Gesteine, alle Gebirge, der ganze Aufbau der Erde ist aus so einem lebendigen Bildungsprozess hervorgegangen und der dann nur irgendwann abgestorben ist. Also wir haben jetzt großteils den Leichnam davon, also namentlich alles, was die Gebirge und so weiter sind. Das ist also der Leichnam von einem ehemals aber lebendigen Prozess, der sich über die ganze Erde erspannt hat. Und indem eine ungeheure Intelligenz drinnen war, weil diese Ätherkräfte drin waren. Das heißt, die Formung der Gebirge und so, Natürlich wirken physikalische Kräfte mit, um die Materie in Bewegung zu bringen, aber was das Ganze koordiniert, ist nicht nur aus den physikalischen Kräften erklärbar. Da wirkt genau diese ätherische Intelligenz mit dahinter, wo man dann in der äußeren Naturwissenschaft sagt, naja, Zufall, hätte auch anders sein können. Ja, ist eben nicht ganz so. Es hat schon was für sich, dass es gerade so ist. Es hätte anders sein können und wäre dann mit den Naturgesetzen genauso vereinbar gewesen. Nur, da haben eben die intelligenten Ätherkräfte dahinter gewirkt, dass gerade das passiert. Dass zum Beispiel auch in der Natur dann gerade Giraffen, Löwen und so weiter entstehen und nicht irgendwelche anderen Tiere, die auch entstehen hätten können, rein theoretisch, und die auch, wie soll ich sagen, rein nach den Naturgesetzen her lebensfähig irgendwo wären, aber sie sind nicht entstanden. Warum nicht? Warum nicht? Dann sagt halt jetzt die Evolutionstheorie, naja, Zufall. Zufall. Es ist halt gerade zufällig, sind Löwen entstanden und die haben sich als besonders kräftig und überlebensfähig erwiesen, daher sind die überblieben und der Rest ist verschwunden. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Es ist nicht der Zufall, der gerade die Löwen gebildet hat, sondern da steckt also diese ätherische Intelligenz dahinter. Dass dazu dann Auslese und so weiter kommt, keine Frage. Also es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, die Evolutionstheorie ist falsch, sondern sie ist nur unvollständig. Und falsch wird sie dort, wo sie sich für eine Totalität nimmt und sagt, also wir haben das Monopol darauf, jetzt alles zu erklären, und mehr darf man darüber nicht sagen, was eigentlich unwissenschaftlich ist. Aber das ist so wieder ein bisschen der kantische Gedanke, Grenze der Erkenntnis, da ist aus, weiter kann man nicht fragen.
Und weiter wollen wir auch
nicht fragen, da wird es dann beunruhigend. Ja klar, wird es dann beunruhigend, weil in dem Moment, wo ich da anfange, weiter beginne, nämlich schon zu arbeiten, auch bis in den eigenen Ätherleib hinein. Und dann bringe ich was in mir zur Veränderung. Dann wird das eigene Denken lebendiger, dann fange ich auch an, mir selbst anders zu begegnen, was nicht immer ganz erfreulich ist. Dann kommen wir eben zur Begegnung mit dem Doppelgänger vielleicht und diesen Dingen, und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass oft Menschen, die so vehement gegen das Geistige wettern und sagen, so Scharlatanerie, Unsinn und Verführung des Volkes, und das ist ja unmoralisch, sowas zu tun, und Blödsinn und ja geradezu sträflich, wenn man vielleicht eine Medizin darauf aufbauen will, noch sogar. Da ist einerseits viel Geschäftemacherei, klar, aber ein wesentlicher Punkt ist, dass das oft Menschen sind, die sehr genau im Unterbewusstsein spüren, ein Schritt noch und dann begegne ich dem Geistigen irgendwo. Und das würde mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich könnte nicht einfach so weiterleben, wie ich es jetzt tue, sondern dann müsste ich einiges gewaltig ändern. Und sie wollen nicht, solange es irgendwie noch geht, die Tür zunageln. Mit aller Gewalt, daher ist das fast eine Panikreaktion. Und vor allem nämlich diese Begegnung mit dem Doppelgänger. Also die nämlich genau dann passiert, also wenn so eine erste Lockerung auch stattfindet zwischen physischem Leib und Ätherleib. Es fängt nämlich an, wir haben das in den letzten Vorträgen ein bisschen besprochen, diese Trennung Denken, Fühlen und Wollen, die hat auch etwas damit zu tun, dass sich beginnt jetzt der Ätherleib namentlich im Gehirnbereich ein bisschen zu lösen vom Gehirn. Und dann fangen erstens an, diese Es-Denk, diese Weltgedanken hereinzukommen, da wird es schon mal unangenehm. Genau wie es der Capesius beschreibt jetzt, erlebt er da diese drei Seelenschwestern, also das sind die Kräfte im Grunde, die mit Denken, Fühlen, Wollen in gewisser Weise zu tun haben, aber eben aus dem Kosmos heraus das mitbewirken und mitgestalten, und da wird ihm total schwummerlich. Jetzt denkt er sich, spinne ich jetzt, oder ist wäre ich verrückt langsam, was ist los? Nein, ist ja klar, also das ist ja nicht so, dass also wenn so, und bei ihm ist es durchaus also ein richtiges geistiges Erlebnis, aber zu dem Zeitpunkt weiß man das noch nicht. Es könnte genauso gut sein, dass ich jetzt anfange überzuschnappen. Also es tauchen plötzlich viele da wie drei Wesen, die irgendwie zu mir gehören, mich umgeben und wie ist denn das, die denken und fühlen und wollen statt mir oder wie ist denn das? Also da wird man sehr unsicher dann. Also da muss das Ich eigentlich schon sehr, sehr stark sein, um zu sagen, ja gut, aber da bin ich. Also gut, wer seid ihr, meine Damen? Was wollt ihr da eigentlich? Man kann es schon unterscheiden dann irgendwann einmal, weil es ist schwierig. Ich meine, man darf nicht denken, es gibt kein Unterscheidungsvermögen, ob es bloße Vision oder Halluzination ist oder ob es wirklich geistiges Erlebnis gibt. Bestes Beispiel, man erkennt doch das mit Suggerieren, jemand was in Hypnose. Also man kann mit einem reden, da hast du jetzt ein Glas mit wunderbar schmeckender Limonade. Und er trinkt es, in Wahrheit ist weder ein Glas da und schon gar nichts drinnen, sondern er bildet sich nur ein, weil der das also suggeriert.
Wenn es fleißig ist, würde er es wahrscheinlich als Limonade finden.
Unter Umständen, ja. Wenn nicht der Schock dann ihn aufweckt. Aber jedenfalls, er wird also wow, wunderbar. Nur nach einiger Zeit wird sich sehr deutlich herausstellen, dass der Durst trotzdem nicht gestillt ist. Weil irgendwann fängt der Organismus zu rebellieren und sagt, du kannst dir noch so einbilden, dass du wunderbare Limonade getrunken hast, aber mir fehlt das Wasser langsam. Also ich brauche was. Und das heißt, irgendwann kommt das Bewusstsein, weil es an der Wirklichkeit zerschellt, die Illusion, früher oder später. Und das in übertragenem Sinn geht es im Geistigen auch, nur das ist halt ein etwas weiterer Weg, das zu erkennen dann, was geistige Wirklichkeit ist oder ätherische Wirklichkeit auf erster Ebene und was bloße Illusion ist, die, wo ich mir halt irgendwo vielleicht auch in meinem eigenen ätherischen, aber jetzt mehr oder minder willkürliches Bild geschaffen habe. Ich meine, als solches ist es auch da, klar, also es ist da, aber es hat halt nicht es ist nicht die Wirklichkeit, für die ich es halte, vielleicht auf den ersten Blick. Ich glaube, als Weltenwesen kommt, vielleicht ist nur mein eigenes Gespinst. Als solches Bild ist es auch wirklich da, aber ich muss den Unterschied erkennen, was es ist. Und das ist am Anfang sehr schwierig. Und in anderer Weise hat es der Johannes im ersten Drama, wo er sich total verliert. Also er taucht jetzt in alle Wesen ein, die er da erlebt in seinem geistigen Erlebnis und sich selbst verliert er total. Also das ist der große Entscheidungspunkt, wie stark ist das Ich, um dem jetzt standzuhalten. Oder wird es total weggerissen? Das ist die große Gefahr. Und wenn das Ich jetzt zwar schon so weit ist, dass überhaupt einmal an die Grenze herankommt, aber doch nicht stark genug ist, um bereit zu sein, drüber zu gehen, dann möchtest du das gern vernageln, diese Grenze. Weil, mit einem gewissen Recht sogar, weil wenn ich nicht das Ich hier bereits ordentlich erzogen habe, dass es stark genug ist, das kann ich nämlich sehr wohl schon hier. Also, dass ich halt zum Beispiel meinen ganzen Lebenswandel konsequent und dergleichen, also Willenskraft, Stärke, Konzentrationskraft, Stärke und diese Dinge Stärke, dann brauche ich keine Angst haben, da den nächsten Schritt zu tun. Aber das muss ich halt getan haben. Und wenn ich das nicht tue, dann kann es wirklich leicht passieren, dass das Ich die Kontrolle verliert über die ganze Sache und das dann natürlich auch Widersacherkräfte hereinwirken, alles Mögliche, weil die sind ja auch da. Die sind ja auch da. Und eben vor allem tritt dann der Doppelgänger heraus, also der Doppelgänger, der uns zeigt, naja, im Grunde die karmische Schuld, die wir mit uns mitschleppen, aus weiß Gott wie vielen Inkarnationen. Ich meine, das ist so auf dem ersten Punkt einmal der Doppelgänger, also ein Bild alles dessen, was bei uns noch aufzuarbeiten wäre. Es ist im Grunde also ein Elementarwesen, das gebildet wird und das aber erscheint mit unserer Gestalt. Daher, wenn man den Doppelgänger als Imagination, er taucht ja nicht äußerlich auf, aber wenn man ihn als Imagination erlebt, hat er also immer die starke Ähnlichkeit mit einem selbst. Man erkennt es vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick, aber wenn man dann genauer sozusagen im inneren Erleben schaut, das bin ja ich. Und das ist dann ganz schockierend, nur ich habe nämlich total verzerrt irgendwie und ins Negative verzerrt. Weil die karmische Schuld, das sind halt eben die negativen Dinge. Also da ist die positiven Sachen, die sind eben geistig, die sind in dem Bild gar nicht drin. Also es ist nur die Schlacke drinnen, also das, was aufzuarbeiten ist. Und das ist erschreckend, das kann erschreckend sein. Und vor allem, es kann und soll, aber eben nur bei einer richtigen Schulung soll es so sein, dass einem der Doppelgänger begleitet und man sich dessen bewusst ist. Den habe ich eigentlich immer bewusst mit mir. Also es fängt einfach damit an, dass man anfangs ein Gefühl hat, also ich denke jetzt was und in mir eigentlich denkt einer mit. Und der tut meine hochfliegenden Gedanken immer irgendwie verzerren und lächerlich machen oder ins Absurde führen oder vor allem ins Unmoralische hineinführen. Und der ist immer neben mir und er hört immer mit alles, er ist immer anwesend irgendwo. Also das ist noch lange, bevor man dann also wirklich als Imagination vor sich hat. Das, als Imagination kann er, muss er nicht erscheinen. Also beim Johannes ist das im Drama immer wieder geschildert, bei den anderen nämlich lustigerweise gar nicht. Also das ist richtig. Also es muss nicht immer als Imagination voll dann hervortreten. Aber man merkt, wie man begleitet ist auf jeden Fall von ihm. Ich meine, wenn er dann anfängt, innerlich nicht nur mitzudenken, sondern auch mitzusprechen, dann wird es sehr unangenehm sogar. Und ist wieder sehr schwer, wenn man nicht bewusst genug ist und vorgeschult ist. Es kann sehr leicht verwechselt werden mit den Gehörshalluzinationen, die auch Schizophrene teilweise haben. Nicht, weil da ist ja auch besonders gefährlich, also wenn sie Stimmen hören oder so, die ihnen dann sagen, du dieses und jenes. Es ist beim Doppelgänger anders, wenn man also die Kontrolle an sich jederzeit hat, wenn man auf einem regelmäßigen, regelrechten Schulungsweg geht und das Ich gestärkt hat. Wenn man es eben nicht gestärkt hat, dann ist eben die Gefahr, dass man das nicht unterscheiden kann und dass es dann wirklich der Doppelgänger fast die Herrschaft gewinnt darüber. Die Gefahr ist durchaus da. Die Gefahr ist durchaus da, dass dann nicht das Ich regiert, sondern der Doppelgänger regiert. Das heißt, die negativen Eigenschaften. Und
ja, der wird ja von Lucifer, nehme ich an,
und
vom Ahriman.
Lucifer und Ahriman spielen da eine große Rolle.
Gestärkt.
Also es gibt ja zum Beispiel diesen Ahrimanischen, es gibt nämlich, wenn man es genau nimmt, hat der Doppelgänger verschiedene Facetten. Es gibt mehr, ja, es gibt mindestens zwei oder sogar mehrere. Also das. Und es gibt auch so Teilaspekte sogar davon. Also im Drama später dann im dritten, was wir jetzt dann angehen, der Hüter der Schwelle, da taucht dann zum Beispiel auf der Geist von Johannes Jugend. Aha. Das ist also so Art wie ein kleiner Doppelgänger mit dem, was aus der Jugendzeit zurückgeblieben ist, an aber eher nicht so positiven Eigenschaften. Das ist gar nicht die karmische Schuld von vergangenen Inkarnationen, sondern aus der jetzigen Inkarnation. Also diese genau. Es ist im Grunde, ist es in der Realität, ist es wieder ein Elementarwesen, das sich bildet und das man bei entsprechender geistiger Schulung auch in der Imagination wahrnehmen kann. Also weil da wurdelt es ja dann gerade beim Johannes, da tritt der Geist von Johannes Jugend auf, dann der Doppelgänger daneben und dann kommt noch der Hüter der Schwelle, der große Hüter der Schwelle nämlich. Das ist der endgültig an der Schwelle sagt. Das ist aber jetzt eine objektive Wesenheit von außen. Das ist nicht mehr, durch den Menschen selbst erzeugtes Elementarwesen, sondern das ist eine Erzengelwesenheit sogar.
Na, es kommt ja da auch vor, dass die Maria vor Luzifer steht. Das, im
ja, 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 ja.
Und ja, und das war ja unser Ausgangspunkt eigentlich, wenn wir in der Ätherwelt sind, was wie weit wir sind ja immer in der Nacht in der Ätherwelt.
Ja, also vor allem auch in der Astralwelt. Ich meine, in der Nacht ist es so, dass ja also eben der physische Leib und der Ätherleib bleiben im Bett. Und der Astralleib, also das Seelische und das Ich, das geht hinaus. Und wenn wir jetzt die geistige Schulung machen, ist der Unterschied, dass bis zu einem gewissen Grad auch der Ätherleib sich löst vom physischen Leib und der Astralleib mit dem Ich gemeinsam durch die Arbeit des Ich wach genug geworden ist, um sich jetzt am Ätherleib, nämlich an diesem Teil, der herausgehoben ist, bewusst zu werden. Das heißt, das ist der Moment, wo ich zum Beispiel beginne hineinzuschauen, auch in das Gedächtnis, oder besser gesagt in dieses lebendige Gedächtnis, das im Ätherleib drinnen ist, das alles wirklich lückenlos drinnen hat, wo ich nicht mehr das physische Werkzeug dazu brauche. Das heißt, daher kann oft eine der ersten Erlebnisse sein, dass man zumindest Teile dieses Lebenspanoramas auch wirklich stark erlebt.
Aber das, denke ich, geht nur, weil er auch in der Ätherwelt ist. Wenn man sich sozusagen
eine
Verbindung
Ätherwelt. Ja, ja, ganz genau. Indem dieser Teil des Ätherleibes sich heraushebt, ist er sofort in Verbindung mit der ganzen Ätherwelt. Mhm. Ja, ja, ganz stark. Ich meine, das ist interessant, die Ägypter haben das sehr genau gewusst und sie kannten auch die Doppelgänger-Geschichte und sie haben immer gesagt, der Doppelgänger, der ist aber auch sehr stark, aber jetzt als was Verdunkelndes gebunden an den Ätherleib, den sie den Ka genannt haben. Ka, das letzte Mal, wie wir gespielt haben, ja, der Günther hat gesagt, wieso nennen die denn eigentlich K? Ist das nicht, das klingt so hart und das Ätherische ist doch so beweglich und ja. Ding. Aber es entspricht schon auch genau dem, wie die Ägypter den Ätherleib empfunden haben. Das ist nämlich die Zeit, wo das Ätherische schon wirklich fast ganz hineinrutscht ins Physische und man am Ätherleib vor allem die Funktion erkennt, Bildner des physischen Leibes zu sein, sich ganz anzuschließen an die Form des physischen Leibes. Und sie haben später dann mit der Mumifizierung nach dem Tode auch dafür gesorgt, dass der Ätherleib nach dem Tod nicht so schnell die Form verliert, die er durch das Zusammensein mit dem physischen Leib gewonnen hat. Wenn er mal nach 3 Tagen ist, breitet sich das aus in der Ätherwelt und zerstreut sich. Weil es ist nicht mehr gebraucht. Also die Ägypter haben sehr deutlich dafür gesorgt, dass dieser Prozess verzögert wird.
Und sozusagen gefangen.
Ja, ganz genau. Und daher ist der K, weil das K ist so was Hartes, Kantiges, also was eher ans Physische erinnern würde. Und, aber aus der ägyptischen Sicht ist es richtig. Aber lustig ist, wie sie den jetzt bildlich darstellen. Also erstens einmal das Symbol in den Hieroglyphen sind 2 erhobene Hände. Die sind dann da einfach so verbunden miteinander. Also ohne einen Körper irgendwie nur 2 erhobene Hände. Das ist das Symbol für den K. Und wenn sie es in Figuren darstellen, es gibt da so Figuren als Grabbeigaben, die häufig machen, dann ist es wirklich eine menschliche Figur. Also wirklich ein physischer Mensch. Und am Kopf oben hat er diese 2 Hände. Und das ist ganz richtig, das sind diese Ätherhände, könnte man sagen, dieses Ätherische, was damals noch draußen tasten konnte, ein bisschen zumindest bei den fortgeschrittenen Menschen in der äußeren Ätherwelt. Das ist genau das, was wir jetzt langsam auf eine neue Art, nämlich verbunden mit dem vollen Ich-Bewusstsein, wieder entwickeln können, wenn wir wirklich lebendiges Hell denken, wenn man so will, entwickeln. Ist noch nicht hell sehen, ist noch nicht die volle Imagination, aber es beginnt, dass also unser Ätherisches sich zu lösen beginnt vom physischen Werkzeug und anfange da im Grunde draußen zu betasten, die äußere Ätherwelt, und sich dann bewusst zu werden, ah, Weltengedanken umgeben mich. Das ist das erste Erlebnis eigentlich, es denkt um mich herum. Und dieses Denken ist viel reicher, viel lebendiger als mein eigenes abstraktes Denken. Also der Unterschied ist so klar, dass man, also wenn man es erlebt, sofort den Unterschied weiß. Dann ist es also ganz klar, da ist man heraus. Also das ist ganz stimmig, dieses Bild eigentlich, was die Ägypter gebraucht haben. Und wir sind jetzt in gewisser Weise in der Umkehrung dieser ägyptischen Zeit oder in der Spiegelung. Mhm. Die mittlere Kulturepoche ist die griechisch-lateinische, vorher war die ägyptische, die spiegelt sich in unserer Epoche wieder, aber so, dass wir das, was die Ägypter eigentlich ins Materielle hineingeführt haben, eigentlich jetzt wieder langsam herausführen. Und daher ist es sinnlos, also einfach zum Beispiel ägyptische Riten einfach nachzumachen, weil die haben genau den gegenteiligen Sinn gehabt von dem, was wir heute brauchen. Also wenn, muss man sie verwandeln, eben so verwandeln, dass man sie eigentlich in der Richtung ihrer Wirkung genau umdreht. Dann, dass sie also dazu dienen, zu befreien, wieder von dieser Fesselung ganz physische. Einmal zunächst.
Da bauen wir uns ein Hochhäuser. Statt der Pyramiden.
Ja, ja, und interessanterweise, teilweise hat man oft oben so Pyramiden oder sowas drauf. Also es ist ja es blitzt immer wieder irgendwo durch, ja, ja. Auch das, überhaupt, auch wenn man die Hoheit, dieses sehr geometrische, was ja bei den Ägyptern sehr typisch ist, ist eigentlich alles sehr geometrisch, auch Quader und Ding oder Säulen, also so Walzen halt, so Zylinder im Grunde. Ja. Es ist ja nicht diese so reich gestaltete Ding wie dann im Griechischen oder so, sondern es ist eigentlich sehr auf geometrische Grundformen reduziert. Und auch da, heute in der Kunst, aber auch eigentlich ein sehr, sehr starker Versuch, wieder auf so Grundformen zurückzukommen oder zurückzugehen. Wenn man nimmt abstrakte Malerei jetzt, da ist es Ding, also da ist mit einem gewissen Recht. Ich meine, wenn bewusste geistige Erlebnisse dahinter stecken, dann ist das richtig, wenn man nämlich anfängt, die Bildekräfte, die zum Beispiel eine Pyramide gestalten, das sind halt ganz elementare Bildekräfte zunächst einmal, aber nicht viel andere Bildekräfte wirken im Lebendigen, nur halt in einem sehr komplexen Zusammenspiel. Ich meine, da wirkt auch das Rundende oder das mehr zum Würfel formende, diese Kräfte wirken, aber in einem lebendigen Zusammenspiel, aus dem dann diese ganze unwahrscheinliche Formenvielfalt entsteht. Aber wenn man es genauer untersucht, findet man im Grund immer wieder die gleichen geometrischen Grundgesetzmäßigkeiten drinnen. Also Kugelform, Zylinderform, Würfelform, einmal gestreckt. Wie sagt es im Faust, das längliche Quadrat, ne? Das ist was anderes. Ja, ja. Ich liebe diesen Ausdruck, so, weil es ein Paradox ist, aber so typisch Goethe. Ja. Also das heißt, das Quaderförmige, das ist überall drinnen. Bis im Endprodukt dann in den Kristallen oder so halt dann auch wirklich als fertige geometrische Form hervortritt. Aber es wirkt auch gestaltend im Lebendigen letztlich. Nur halt geht es dann über. Da hat man die eine Kugelform und dann kommt die andere und plötzlich entsteht so eine geschwungene Fläche, wie man es bei Blättern oder so oft hat, oder Blütenformen und dergleichen. Also wo so verschiedene Krümmungen zusammenwirken. Es fängt halt eine an, aber sie geht nicht bis zur Vollendung fertig, sondern es fängt schon wieder die nächste sie zu ergreifen an und gestaltet es um. Und also das ist der Unterschied zwischen den abstrakten Formen, die sind das tote Endprodukt, und das Lebendige ist das Zusammenspiel dieser Kräfte, das nie zum Erstarren kommt, sondern immer im Fluss bleibt. Aber es sind im Grunde dieselben Grundkräfte dahinter, die aus dem letztlich Ätherischen kommen. Und die Intelligenz liegt eben darin, aber wie sie zusammenspielen, das macht es dann aus. Das ist aber das, was zum Beispiel die Evolutionstheoretiker dann als Zufall ansehen. Aber das ist genauso, wie wenn ich sage, jetzt nehme ich Goethes Faust her, er hat also eine Anordnung von 26 komischen Zeichen, die irgendwie zufällig da zusammengewürfelt sind. Dann nehme ich ein anderes Buch, irgendein, weiß ich nicht was, aus einem Regal, in Wahrheit ist irgendein Krimi oder sowas, gibt ja gute und schlechte, ist egal. Aber aha, auch dieselben 26 Buchstaben, aha, Buchstaben nennen wir es halt jetzt, aus welchem Grund auch immer, sind dort anders zusammengewürfelt, auch zufällig. Also das heißt Analphabetismus im Grunde, wenn ich so das betrachte. Also ich kann es so betrachten, ich kann sagen, aha, ich meine, wenn ich jetzt wenn ich es in arabischer Schrift, beim Hebräischen kennen wir es ja schon ein bisschen, aber wenn ich es in arabischer Schrift nehme, obwohl das eh verwandt alles ist miteinander, aber tut mir schon schwer. Also da schaut es einmal für den ersten Blick aus wie willkürliche Striche, die da sind, wenn ich es nicht lesen kann. Also da muss ich halt die Zeichen erst lesen lernen. Und das ist das, was wir mit dem Helldenken eigentlich beginnen zu versuchen, diese Grundformen, das heißt diese Grundzeichen, die aber eigentlich Zeichenbewegungen, wenn man so will, sind im Ätherischen, dass man die bewusst erkennen lernen, lesen zu lernen. Dann auf einmal ist dort, wo wir vorher einen Zufall werden, ein ganzer Roman sozusagen, nämlich der Roman der Entwicklung des Lebendigen auf Erden und wie das zusammenhängt und welche Intelligenz da im Grunde dahinter steckt, weil ja die ganzen Querverbindungen dann plötzlich deutlich werden. So wie es in einem Theaterstück oder was auch oft Querverbindungen gibt, was im ersten Akt kurz angerissen wird, findet dann seine Erfüllung irgendwo im letzten Akt und hängt in Wahrheit ganz stark zusammen. Es ist nicht nur irgendwas chronologisch, was zusammenhanglos weiterläuft. Und das sind spannende Dinge. Aber also an diesem K, an diesem Ätherleib, ist der Doppelgänger sehr stark gebunden, also als Schattenfigur. Der Doppelgänger erscheint also eigentlich, wenn man ihn als Imagination hat, immer in dieser ätherischen Gestalt, die er bekommt, aber von unserem Ätherleib im Grunde. Nur wird es verzerrt ein bisschen. Es wird verzerrt durch das Karma, das drinnen sitzt in unserem Astralleib. Dort sitzt das Karma nämlich drinnen in Wahrheit. Und das schafft sich jetzt aber im Ätherischen einen bildlichen Ausdruck. Und da erscheint es dann als Imagination. Und dieser Schatten begleitet uns. Aber das, und eben wenn man aber nicht wach genug ist und zum Erlebnis dieses Doppelgängerschattens nicht durch bewusste Schulung kommt, sondern das unbewusst auftaucht, kann es also auch gefährlich werden. Weil dann ist vielleicht das Ich zu schwach und obwohl das andere nur ein Elementarwesen ist, das aber natürlich sehr leicht von Widersacherkräften oder so manipuliert auch werden kann und für seine Zwecke eingespannt werden kann, dann kann das sehr leicht die Herrschaft oder teilweise zumindest in manchen Situationen die Herrschaft übernehmen, also die klassischen Romane Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist zum Beispiel genau dasselbe Thema. Der Dr. Jekyll und der Mr. Hyde ist ein dunkler Doppelgänger. Der steckt aber eigentlich in ihm. Also die Engel haben da oft solche Geschichten drinnen. Oder es wird ja dieser Doppelgänger oder diese Erscheinung des Doppelgängers, wenn man sie bewusst durch die Schulung erlebt, nennt man es dann eigentlich nicht Doppelgänger, sondern nennt man es den kleinen Hüter der Schwelle. Das ist der kleine Hüter der Schwelle, das heißt, da kriegt man objektives Bild davon und weiß auch, dass es das ist, der eigenen karmischen Schuld aus der Vergangenheit, der man sich objektiv gegenüber stellt. Ich meine, das Erlebnis ist trotzdem hochdramatisch. Also vor allem, weil, wenn man dorthin kommt, muss eine so starke Lockerung des Ätherischen da sein, dass man durch eine Art Todeserlebnis durchgeht. Also man hat einfach wirklich das Gefühl, du gehst in den Tod. Das ist, du weißt zwar mit irgendeinem Eckerl irgendwo, du wirst wieder zurückkommen, aber es spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Es ist trotzdem so real und du musst dir entscheiden, den Schritt zu machen oder ihn nicht zu machen. Und weil es kündigt sich so irgendwie an, als ginge hinter dir dieser kleine Hüter oder was immer es ist, irgendwas, was zwar noch nicht siehst, aber denkst, eine finstere, bedrohliche Gestalt ist hinter mir und du weißt, du hast die Entscheidung, drehe ich mich um, dann stirbst du. Also so in etwa ist dieses Erlebnis, dem Hüter ganz bewusst zu begegnen. Und wenn es unbewusst passiert, dann heißt er im Hüter der Schwelle, wenn es unbewusst passiert, dann kann das also halbbewusst passiert, dann erlebt man ihn zwar, es ist dabei das Todeserlebnis nicht so stark, aber man spürt also sehr starke Angst und eine sehr starke Bedrohung und vor allem, wenn der ständig irgendwo neben mir mitgeht oder zumindest immer wieder auftaucht, empfinde ich ihn immer als starke Bedrohung und weiß nicht so recht genau einzuschätzen, was oder wer das ist. Da gibt es so einen berühmten, oder damals berühmten Roman im 19. Jahrhundert, okkulter Roman, den Steiner ab und zu erwähnt, von Bulwer Lytton, der hat geschrieben, es ist sehr bekannt, dass es ist das The Last Days of Pompeii, also die letzten Tage von Pompeji, das kennt man vielleicht. Das
kennt man,
ja. Also der hat aber vieles geschrieben und eines davon ist, das nennt sich Zanoni, der Roman, ist nicht der Eissalon.
Jetzt weiß ich, woher der ist.
Genau. Nein, der Zanoni ist ein großer Eingeweihter eigentlich. Aber einer, der trotzdem sehr lebensfreudig ist, also dem Leben, nicht den Genüssen oder so, dass er dem verfallt, aber er ist zumindest auch irdischer Liebe fähig. Weil es gibt dann einen anderen, sein Lehrmeister eigentlich, also der hat sich ganz vom Leben zurückgezogen und steht dem mit nüchterner Kälte gegenüber. Also er kann eigentlich auch keinen anderen Menschen lieben oder sowas, aber das ist er irgendwo weit darüber. Und der Zanoni ist so weit, dass er sogar für einen Menschen, den er liebt, dann sein Leben opfert zum Schluss, obwohl er eigentlich unsterblich ist. Also der Zanoni ist nämlich schon, er hat also diese durch seine Einweihung schon in der chaldäischen Kultur vor tausenden Jahren eben diese Unsterblichkeit erlangt und das gibt er aber dann auf. Und opfert sich. Und da gibt es aber jetzt also einige Schüler auch dieser Eingeweihten. Und da gibt es eben einen, der ein junger Bursch ist relativ und zuerst sollte er der Schüler des Zanoni werden, aber das funktioniert dann nicht so ganz. Im Übrigen auch hängt das dann ein bisschen damit zusammen, obwohl keine Eifersucht mitspielt, aber beide lieben dieselbe Frau. Wobei sich dann später herausstellt, der Junge liebt sie eigentlich eh nicht wirklich. Wirklich liebt sie eben der Zanoni und er opfert auch dann sein Leben für sie. Aber der andere nicht und der wendet sich dann dem Lehrmeister des Zanoni zu und will sein ganzes Leben dem widmen und so weiter. Nur ist er halt als junger Mensch, halt, hat er sich nicht so im Zaum und er unterzieht ihn dieser Lehrmeister einer Prüfung. Er fährt jetzt für 14 Tage weg und du darfst aber diese Kammer, wo wir jetzt schon öfters unsere alchemistischen Experimente gemacht haben, nicht betreten. Nicht betreten. Und so weiß ich nicht, 10 Tage lang hält das aus, aber am 11. natürlich tappt er hinein und dann kommt es also zur Begegnung mit dem Doppelgänger, aber in einer ganz extremen Form und seitdem verfolgt ihn der Doppelgänger ununterbrochen und bedroht ihn und der Lehrmeister also bricht dann die Schulung auch ab, also das heißt, er sagt, er weiß, kommt gar nicht mehr, also er ist schon zurückgekommen, um das festzustellen und dann reist er ab und ist fertig, war nicht mehr gesehen und er ist jetzt auf sich allein gestellt. Ja. Und das ist also Dweller the Threshold. Und das heißt also wörtlich der Hüter der Schwelle dann eben eigentlich. Also es ist aber eine Doppelgängererscheinung, also weil es eben nicht so ganz voll bewusst ist.
Aber der Sigi Jung hat auch mit so einem Wesen, glaube ich, 4 Jahre lang.
Ja.
Mit ihm diskutiert und so.
Ja.
Aber es ist eh ein System, ja. Also eine Möglichkeit.
Es,
mit ihm zu sprechen, denke ich.
Ja, es entsteht in gewisser Weise so eine Art innere Auseinandersetzung, so wie es in anderer Art der Steiner versucht, in den Träumen dann darzustellen. Ja. Also das... Ich meine, es geht dann darum, dass man eben sozusagen versuchen muss, den Doppelgänger zu verwandeln. Das heißt, indem ich mich selber verwandle in Wahrheit. Dadurch kriegt er ein anderes Gesicht mit der Zeit. Und das heißt, er wird da immer freundlichere Gestalt dann irgendwann. Und wenn man eben auf dem Schulungsweg genug an sich selbst gearbeitet hat, ich meine, bis der Doppelgänger ganz verwandelt ist, das dauert lang, also das dauert lange, aber immerhin, auch wenn das noch nicht ganz fertig ist, beginnt dann langsam auch aufzutauchen eben der große Hüter der Schwelle. Das ist der nämlich eigentlich mit dem Tor zu tun hat, das jetzt wirklich in die geistige Außenwelt richtig hineinführt. Weil bis jetzt mit dem Doppelgänger oder dem kleinen Hüter der Schwelle habe ich es mit meinen Eigenschaften einmal zu tun. Das heißt, ich sehe einen Teil meines eigenen Wesens, nämlich die Schuld aus der Vergangenheit, die ich mitschleppe. Das ist noch nicht jetzt die große geistige Außenwelt, die ich sehe.
Aber schon mit einem gewissen Heraus.
Ja, schon, sonst würde ich gar nicht geistig wahrnehmen, ganz genau. Aber es ist eigentlich so, dass ich zurückschaue, gerade weil ich jetzt ein bisschen heraus bin auf das, was da zurückgeblieben ist. Mhm. Und das ist nämlich genau das, was in gewisser Weise mit der ganzen Paradieseserzählung, mit der Kain- und Abel-Geschichte dann mit diesen Dingen einen Zusammenhang hat. Das ist also eine bildliche Möglichkeit, wie sie solche Erlebnisse darstellen können. Wir werden noch sehr viel detailreicher darauf eingehen. Das ist jetzt alles so Vorbereitung dazu.
Nur als Bonmot, meine Schwiegermutter hatte auch einmal so ein Wesen um sich herum.
Ja.
Dürfen eh mehr viele Menschen haben, oder?
Ja, es ist häufiger, als man glaubt. Ja, es ist häufiger, als man glaubt.
Der wirkliche Doppelgänger sein, aber als ein doppelgängerisches Wesen. Und das hat ihr natürlich auch Angst gemacht.
Ja.
Und die hat das also so gelöst, dass sie einen Plastiksack ausgestopft hat. Ich glaube, zwei Beine hat sie so abgeschnitten.
Ja, ja.
So einen schwarzen Plastiksack. Mhm. Und den hat sie sich dann
hingestellt
und mit ihm geredet.
Ja. Naja, es ist ja sozusagen eine Hilfe, das zu objektivieren und dadurch zu überwinden auch. Das ist schon richtig. Ja, das kann also ein sehr erschreckendes Erlebnis sein. Und wenn man nicht eine entsprechende geistige Vorbereitung hat, kann es sehr schwer sein, damit fertig zu werden. Dabei tragen wir das alle mit uns herum. Nur, ich meine, das ist genau das, wo manche Menschen dann eben total zurückzucken, weil sie das zwar noch nicht bewusst mitkriegen, aber knapp unter der Oberfläche des Bewusstseins kündigt sich das an, dass dieses Erlebnis kommen würde. Und vor dem haben sie die Panik irgendwo. Weil das, eben, wenn man nicht geistig vorbereitet darauf ist, kann das also wirklich das Leben total durcheinander bringen. Und das kann eben bis dorthin führen, ein Phänomen, das man ja öffentlich sehr heikel darüber ist zu sprechen, was Steiner nennt, das Problem der ichlosen Menschen. Es kann sein, dass dieses Doppelgängerwesen letztlich die Kontrolle darüber gewinnt, das ist ein arimanisches Doppelgängerwesen, und das Ich eigentlich gar keinen Einfluss mehr darauf hat. Das heißt, das ist im Grunde nicht mehr die äußere Erscheinung eines Menschen, und das Ich kann gar nicht mehr heran und hat nicht die Kontrolle darüber. Und dieses arimanische Wesen kann sehr, sehr intelligent sein, also aber völlig gewissenlos. Also völlig herzlos handeln. Also das ist einfach keine Kategorie für arimanische Wesenheiten. Also Elementarwesenheiten ist es in dem Fall eine Elementarwesenheit, die aber verbunden ist mit höheren arimanischen Wesenheiten natürlich, weil Elementarwesen haben ja kein eigenes Ich. Also richtiges Ich haben sie nicht, aber daher sind sie auch angewiesen darauf, auf eine gewisse Verbindung mit höheren geistigen Wesenheiten, aber auch Widersacherwesenheiten, ich meine, das können es auch sein, also sage ich halt lieber tiefer weh oder wie auch immer, aber also das heißt, dieser arimanische Doppelgänger steht unter dem Einfluss also arimanischer Geister, wo das Wort Geister bis zu einem gewissen Grad wichtig ist, wobei eben bei den Widersachermächten ja das Problem auch ist, wenn ich sage Geister, das ist, stimmt bis zu einem gewissen Grad, nur sie können nie voll aus dem Geistigen schöpfen. Das haben wir schon mal irgendwo so anklingen lassen, das ist das Problem. Die regelrechten geistigen Wesenheiten können aus dem vollen Ganzen des Geistigen heraus schöpfen. Der Ariman zum Beispiel ist auch ein geistiges Wesen. Jetzt Geist heißt aber schöpferisch sein. Alles, was nicht schöpferisch ist, ist nicht Geist. Also was ist er jetzt? Ist er ein geistiges Wesen oder ist er eigentlich nur ein Elementarwesen? Naja, er ist schon ein geistiges Wesen, aber er kann nur aus einem sehr engen Bereich schöpfen. Und er ist da sehr, sehr eingeengt. Und der Unwille ja über den Umweg des Menschen, das erweitern irgendwo, was er nicht durch seine geistigen Kräfte hereinholen kann. Er kann was ganz Enges, da sehr viel und sehr intensiv, daher die hohe Intelligenz, die er hat, die fürs Tote sehr gut geeignet ist. Also da ist er genial im Umgestalten des Toten, aber beim Lebendigen hört es schon auf. Und von dem, was seelisch ist, keinen Zugang mehr. Also das ist sozusagen völlig herzlos. Also so eine Schöpfung wie zum Beispiel die Elohim könnte er nie hervorbringen, die eine ganze Seelenwelt gestalten. Ich meine, was er kann eine Ätherwelt so gestalten, dass sie zum Toten wird. Dass sie in brillanten, wunderbarsten, erstarrten Formen abstirbt. Das kann er machen. Dazu gehört auch Schöpferisches, aber es ist ein sehr, sehr enges. Das ist das, was bei der normalen Schöpfung sozusagen der letzte Zipfel irgendwo ist. Über das herrscht Ariman in unglaublichem Maße. Ja, sogar so sehr, dass das die anderen Götter darüber gar nicht so gut können wie er und sich auch seiner bedienen, um zum Beispiel unsere Erdenwelt hervorzubringen, in letzter Konsequenz dann. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt wirken die arimanischen Mächte mit, ohne die wäre das bis zu dieser Verhärtung und Verdichtung gar nicht gekommen. Also da ist er genialer als andere, aber der ganze Rest fehlt ihm.
Da fallen mir die Kristallwelten ein. Es ist interessant, einmal dort hineinzugehen.
Also ja, dort, ja, 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 ja.
Davon ein bisschen was spürt. Weil die haben das sicherlich technisch hochgerüstet mit Beleuchtung.
Ja, ist sicher, mit Sicherheit. Also, ja, mit Sicherheit. Ist, ja, ja.
Es bleibt immer Fluidum von den Ausstrahlung von den Gebieten.
Ja, 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 ja.
Ja, ja. Das wäre interessant, aha, wenn da dieses Arimanische wirklich körperlich oder
irgendwie spüren kann. Ja, ja. Schon, das sicher wird das irgendwo spürbar sein. Ich meine, in der ganzen modernen Architektur und so, wenn man nur nimmt, was mit der Beleuchtung halt gemacht wird. Ich meine, Energiesparlampen, gut, Energiesparen ist sicher gut, aber dieses Licht ist viel toter als das Glühlicht. Ich meine, ist das schon wesentlich toter als das Kerzenlicht zum Beispiel, also weil das keine lebendige Veränderung mehr hat. Aber mit den LEDs oder mit den Energiesparlampen ist es noch schlimmer. Also da wird sogar das ganze Lichtspektrum, was aber eigentlich nicht Spektrum ist, was zerlegt wird, aber halt der Farbenerleichterung, die innere Gestaltung des Lichtes wird zerrissen total in ein paar Grundfarben. Da versucht man wirklich den Newton wahrzumachen und das möglichst zu reduzieren. Also das heißt, ein paar ganz starke Grundfarben, die zum Schein des Weißen zusammengemischt werden. Es erscheint für uns wirklich weiß, aber es fehlt das meiste. Es fehlt das meiste drinnen. Also unsere Wahrnehmung lässt sich täuschen, unsere Bewusste zumindest, aber Unterbewusste, schon der Ätherleib fängt an zu rebellieren im Grunde und muss kämpfen damit. Und im Astralleib drin werden gerade dadurch natürlich auch niedere arimanische Kräfte und luziferische Kräfte angesprochen in Wahrheit. Also, ja. Ich meine, das heißt jetzt nicht alles verteufeln, aber man muss sich des Problems bewusst werden. Und das heißt zum Beispiel große technische Herausforderungen, wie kann man die Beleuchtungstechnik so verändern, dass sie energiesparend ist, dass sie ein lebendiges Licht, das heißt, das müsste sich verändern. Das müsste mit dem Tageslauf sich irgendwie verändern zum Beispiel, mit der Jahreszeit verändern. Ist schwierig und soll trotzdem aber tauglich sein als Arbeitslicht, nicht wahr, weil es soll nicht sein, dass in der Werkstatt, jetzt ist leider Winterzeit, also ist jetzt in der Werkstatt halt auch finster, weil die Beleuchtung schaut halt auf Winter, also sehe ich nichts mehr, das kann es auch nicht sein. Also da ist ein immenses Feld.
Da werden sowas weit arbeiten, ne?
Ja, es gibt da Leute, die daran arbeiten an solchen Dingen, also die dann durchaus immer den Ariman einspannen, aber um solche Dinge zu steuern und zu Dingen halt bis zu einem gewissen Grad zu simulieren, das Ding, ob das schon der richtige Weg ist, ist eine andere Frage, aber das ist sicher eine große technische Herausforderung und diese Dinge wirken aufs Gemüt gewaltig. Ja, gewaltig.
So eine Verdampfungslampe, also so Düfte, Düfte verdampft werden, ja. Habe ich ja gesehen also und erlebt, die Farbe wechselt,
ja.
der Kranz rundherum, also da, und gleichzeitig ertönen Töne.
Ja.
Also das spült alle Stücke und ja, das erzeugt da Power, glaube ich, heißt
das. Ja. Naja, da kann schon was sein. Die Frage ist, wie vorher bei Goethes Faust, ist es ein bloßes zufälliges Chaos von Wechseln oder ist es ein sinnvoller Text sozusagen, der im Ätherischen dahinter steht, nämlich. Das heißt, ich kann Farben wechseln, das kann Ausdruck wirklich von ätherischen Bildekräften sein, so wie zum Beispiel das Tageslicht in seinen Nuancierungen wechselt und da ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit drinnen, in den feinen Veränderungen der Farben, der Schatten und allen möglichen. Oder ich kann es willkürlich irgendwie wechseln, ich kann sagen, jetzt einmal rot, dann grün, dann blau und halt irgendwie, wie man es denkt. Dann kann es also total zerstörend auch sein, wenn es den lebendigen Gesetzmäßigkeiten folgt, die auch in anderer Form in der Natur wirken, dann kann es eine heilsame Wirkung kommt.
Ist aber noch immer arimanisch gesteuert.
Ist noch immer arimanisch gesteuert. Kommt das sowieso. Das sowieso.
Und selbst also das heißt, ein Zufallsprinzip dazu schaltet, ist es das. Ja,
ja, richtig.
Aber ich könnte.
Es müsste.
Musik nehmen und die, sagen wir, die Rhythmen aus der Musik übernehmen.
Ja. Naja, es geht, da sind wir fast jetzt wirklich im dritten Drama, im Strada-Drama eigentlich, das es ist. Da gibt es ja den sogenannten Strada-Apparat dann. Und hinter dem steht ja eine ganze große Geschichte in Wahrheit, von der Steiner ja öfter spricht, von einer Technik der Zukunft, wo erstens einmal die Maschine nur funktioniert, wenn der Mensch, also der sie betreibt und in Gang setzen kann überhaupt, eine gewisse moralische Qualität hat, ein anderer kann sie gar nicht in Gang setzen. Also das ist nicht so, ich drücke auf einen Knopf und sie läuft. Sondern
astralische Qualität oder ätherische Qualität?
Naja, beides. Also er muss sicher seinen Astralleib geläutert haben und so weit, dass aber auch in Folge durch gute Gewohnheiten, die er sich erworben hat, auch der Ätherleib trainiert ist entsprechend. Das wirkt übers Ätherische, das ist richtig. Also das heißt, die Charakterbildung muss eine dauerhafte geworden sein, also ins Ätherische übergegangen. Weil der Unterschied, ich kann zwar ein zorniger Mensch sein, ich kann lernen, mich in einer Situation zu beherrschen. Das ist schon viel, wenn ich einfach ein Choleriker bin und ich lerne mich, wenn ich spüre, aha, Zorn kommt in mir, mich zu beherrschen. Aber viel schwieriger ist es, das Cholerische wirklich so umzuwandeln, dass der Zorn als solcher in dieser Form gar nicht mehr kommt. Sondern wo zwar vielleicht eine gewisse Empörung im Inneren durchaus da ist, weil Ungerechtigkeit da ist, aber es hat einen anderen Charakter. Es ist nicht dieser emotionale Zorn, der sagt, oh, jetzt möchte ich am liebsten alles zusammenhauen. Ich meine, es ist schon viel, wenn ich das beherrschen kann, sage, gut, in mir tobt es zwar, aber ich kann mich zurückhalten, ich kann auch langsam wieder runterkommen. Aber
Das ist noch mehr.
Und da arbeite ich aber ins Ätherische hinein. Und bis dorthin müsste ich dann gehen, sozusagen, um solche Maschinen zu betreiben. Und das heißt aber auch in der Art, wie sie dann im Detail funktionieren, würde dann abhängen von auch der momentanen Situation des Menschen. Das heißt von seiner Stimmung, von seinen Intentionen, aber tieferen, also empfindungsmäßigen Intentionen, auf das würde die Maschine reagieren. Also das ist so ein sicher noch sehr, sehr fernes Ding.
Obwohl es gab Prothesen, die auf die Gedanken funktionieren.
Natürlich.
Also, so fern, glaube ich, sind diese Dinge gar nicht. Es geht nicht so rasch.
Ja, wir haben großteils heute eben das arimanisch verzerrte Gegenbild dazu. Weil zum Beispiel, wenn es direkt über das Ätherische laufen soll, spielen gerade die elektrisch und magnetischen Kräfte keine Rolle. Das ist das Interessante. Also da gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts einen Maschinenbauer eigentlich, der hat das nie wirklich studiert, aber er hat ein gewisses Talent gehabt, den John Worrell Keeley, und der war damals aber sehr bekannt, teilweise als Scharlatan verschrien, teilweise haben die Leute geschworen auf ihn, also er hat so sonderbare Maschinen gebaut, die nur funktioniert haben, wenn er in der Nähe war, nur er hat sie in Gang setzen können und die im Grunde keinen Treibstoff gebraucht haben. Ein bisschen Wasser oder was, und der hat es mit Musik hat er gespielt vielleicht, und das hat gut gewirkt auf die Maschinen, und die haben aber teilweise große Lasten gehoben und Dinge, also nicht nur, dass gerade jetzt ein bisschen was sie tut, sondern haben auch erstaunliche Kräfte entwickelt, und man hat immer wieder versucht, ihm Charlatanerie nachzuweisen, und dann nach seinem Tod hat man sein ganzes Haus zerlegt und hat dann angeblich irgendwelche Rohre gefunden, wo Hydraulik oder irgendwas war, also. Aber Steiner sagt, dass bis zu einem gewissen Grad was dran war. Und nur, es hat dann aufgehört bei ihm, oder es ist nicht mehr dann den richtigen Weg gegangen. Er hat das anfangs nämlich nie irgendwie mit Elektrizität betrieben. Es waren rein mechanische Dinge eigentlich, die aber so harmonisch ausgeklügelt waren, dass sie auf das reagiert haben. Und er hat aber dann später angefangen, mit elektrischen Dingen das irgendwie weiter zu verfeinern. Und da ist es dann auf dem Abweg gekommen. Weil das ist dann also die arimanische Variante. Das ist eigentlich das arimanische Spiegelbild, das nach unten geht. Das heißt, unsere ganze moderne Elektronik ist das Gegenbild von dem, was eigentlich unmittelbar im Ätherischen kommen sollte. Und offensichtlich ist aber die Zeit noch nicht reif dafür, dass das, nämlich reif deswegen nicht, weil die moralische Qualität der Menschen einfach nicht da ist, nämlich bewusst aus dem Ich heraus, weil es nützt dafür auch nicht jetzt die Moral im alten Sinn, also dass man sich brav an das hält, was man halt nicht tut, und ich folge brav der Gebote, weil ich es so gelernt habe, sondern ich muss es aus dem Ich heraus entwickeln, also nur das wirkt heute mehr. Weil die anderen Kräfte, die sind eigentlich schon abgestorben, gerade in dieses elektrisch-magnetische und so weiter hinunter. Und da bin ich eigentlich in den Fängen Arimans drinnen. Also, und Das waren nämlich die Kräfte, die in alten Zeiten die Menschen mit ihren traumartigen Erlebnissen sehr wohl beeinflussen konnten, etwa die Atlantier oder so. Das war, wo Steiner dann öfters spricht davon, wie die also die Naturkräfte teilweise intensiv beherrschen konnten, noch stärker vorher in der lemurischen Zeit, wobei da der Mensch noch ganz andere Natur gehabt hat als jetzt. Also die Atlantier sind irgendwo in der späteren Zeit noch mit uns vergleichbar, aber die haben so einen Einfluss dann auf die Naturkräfte gehabt, dass letztlich dadurch auch die Naturkatastrophen, die Eiszeit und diese Sachen und die Überschwemmungen und das alles hereingebrochen ist. Und diese Kräfte wieder aufzuwecken in der alten Form, das wäre sinnlos. Also erstens würde es nicht mehr funktionieren und wenn, dann wäre es die große Katastrophe, also die noch abwärts führt. Also wir müssen die Kräfte entwickeln, wo das vom Ich über das Astralische bis ins Ätherische hineinwirkt. Und dann könnte so eine Technik entstehen, die wirklich auf den Menschen reagiert und das heißt auch Ausdruck seines Entwicklungsgrades, seiner momentanen Stimmung, seiner momentanen geistigen Intention ist. Aber da müsste die Menschheit noch viel stärker den Egoismus beherrschen lernen oder nicht abschaffen, das können wir als verkörperte Menschen nicht, aber wir müssen ihn in den Griff kriegen, weil das Schädliche ist ja sozusagen der kleinliche Egoismus. Wenn ich so egoistisch bin, dass ich sage, ich will, dass der ganzen Welt gut geht, das ist mein Egoismus, ja. Na dann, wunderbar. Also der darf ohne weiteres sein. Aber da sind wir halt noch erst in der Theorie dort. Ich meine, gesprochen wird schon viel darüber, aber das ist halt in der Praxis dann nicht so wirklich ganz der Fall. Also, und darum scheitert auch letztlich der Strader dann im dritten Drama mit seiner Maschine. Also es ist schon irgendwie gut auf dem Weg und im Kleinen ist schon ein Ansatz da, aber dass es wirklich zur technischen Reife bringt, dass man das anwenden könnte, dann groß, das geht halt nicht. Ich meine, bei ihm funktioniert es irgendwo, weil er hat offensichtlich eine gewisse starke Entwicklung durchgemacht, um da diesen Ansatz einmal zu bringen, dass das funktioniert. Also ähnlich fast das Schicksal wie bei dem Kili, der irgendwo herankommt, aber dann letztlich geht es doch dem Bach hinunter, die ganze Geschichte immer mehr. Und man sieht es dann auch bei dem Kili interessanterweise, wie das Schicksal das dann auch bringt, dass er dann immer mehr teilweise in ganz negative Dinge reingezogen wird. Also mit so, weil dann viele Freunde plötzlich kommen und Aktien, und da wird eine Aktiengesellschaft gegründet auf die Erfindungen, die aber noch nicht patentreif sind und die es auch nie werden. Und wo dann natürlich viele Leute Geld verlieren dabei und so weiter. Also, ich meine, er wollte nie reich werden damit. Ich meine, er wollte eigentlich nur Geld haben, um seine Maschinen zu bauen und weiterzubauen. Aber es ist, je mehr er dann also da das Elektrische einbezogen hat, umso mehr geht es schief, interessanterweise, die ganze Geschichte. Also das ist ein sehr lehrreiches Beispiel.
Ja, das Übliche.
Das Übliche, ja. Das Übliche. Naja, in dem Sinn, das nächste Mal weiter. Danke.
Ein interessanter Ausdruck.